Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Die Irrungen und Wirrungen des Amateurfußballs und in allererster Linie natürlich die Schönheit des Amateurfußballs in Sachsen-Anhalt, das wird hier besprochen und zwar in allen Formen, Farben und Facetten. Vollständigkeit ist unser Anspruch, funktioniert nur, wenn ihr euch zahlreich beteiligt. Musste machen zusammengeschrieben, mustemachen@fsa-online.de. Heute eine Folge mit gleich zwei Gästen. Danny Piele sitzt mir gegenüber, den kennt er, den guten alten Danny, der Mann, der den Podcast hier quasi auf seinem Rücken ganz alleine durchs Podcast-Universum trägt. Hallo Danny.
Korrekt, morgen Stefan.
Mein Name ist Stefan Michme und wir haben aus Anlass des Auftakts der Fußballverbandsliga, der Dachbleche, Quatsch, das ist ja das Pokalfinale.
Ist gut drauf, heute gefällt mir.
Warte, soll ich jetzt alle aufzählen, die schon ihren Namen mal geben sollten für die Verbandsliga, die immer noch nicht vermarktet
ist? War ein guter Hinweis. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Namensgeber für die Verbandsliga.
Und jetzt kommst du. Habe ich mich darauf vorbereitet und das mit Absicht gemacht oder nicht?
Weiß ich noch nicht.
Aus Anlass des Auftakts der Verbandsliga am Freitagabend haben wir hier die beiden Manager-sportlichen Leiter der Vereine, die dort spielen. Das ist zum einen aus Thalheim Raik Prilip. Hallo Raik.
Hallo.
Und aus Bitterfeld haben wir hier Michael Barth. Hallo Micha.
Moin Moin.
Ich habe mich auf euch vorbereitet. Micha, du bist gefühlt 2000 Jahre schon im Bereich Organisation rund um diesen Verein zuständig. Hast selber nie Fußball gespielt. Stimmt das?
Nein.
Gut vorbereitet.
Nein, warte. Da sieht man mal schon, was das Internet halt wirklich kann. Ich habe alle Portale durchgeguckt. Du bist nirgends als Fußballer aufgeführt.
Ich bin
halt
einfach auch älter, als ich aussehe.
Nee, du bist ja noch jünger als ich knapp. Also so alt kannst du noch gar nicht sein.
Mich haben wir noch mal gegeneinander gezwirbelt, kann das sein?
Nein.
Gar nicht.
Wo hast denn du gespielt?
Bei Grün-Weiß-Wolfen.
Bei Grün-Weiß-Wolfen? In welcher Klasse dann?
Oberliga?
Nein. Da war ich Co-Trainer.
Dann hätte man ja seinen Namen gefunden. Dann hätte man es gefunden.
Also ich bin auch jetzt teilweise immer noch so mehr unterm Radar, weil ich es nicht mag, im Licht zu stehen. Da muss man so.
Ach so, deshalb, wenn du einen Ball im 16er kriegst, machst du den auch nicht rein, damit du nicht in der Zeitung stehst.
Doch, aber da Danny jetzt mit der Platz war schon den Ball auf dem Elfer gelegt hat, möchte ich erstmal grundsätzlich sagen, das ist erstmal schön für dich, finde, dass du dir ein bisschen mehr fußballerische Fachkunde
kennst. Ja, machen wir auf jeden Fall.
Raik, das kriegen wir los, oder?
Und dann haben wir Raik Prilip, weil von dir habe ich was gefunden, und zwar eine letzte Zeile, und das muss aus den Jahren 2002, 2003, da stand, glaube ich, noch irgendwie ein Verein, Liga war nicht zu erkennen, aber es stand geil, bei Toren stand null.
Bei
Fupa. Und das wäre jetzt meine Frage gewesen, anhand der Größe, die ich von mir hier unten nur schätzen kann, irgendwie von ungefähr 2 Metern, habe ich die Frage, bist du Torwart gewesen, aber wahrscheinlich Verteidiger. So eine Kante wie der selige Dirk Stahmann früher hier in Magdeburg. Mit Vollbart und bösem Blick.
Ja, er hat ja netterer.
Wirklich?
Warst du ein netter Verteidiger?
Ja, es... Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ich denke mal schon, also ich habe mich mit meinen Gegenspielern zumindest immer ordentlich verstanden, auch noch nach dem Spiel. Also das war eigentlich immer schon fair, muss ich sagen.
Ordentlich verstanden ist auch noch mein Stichwort, um so ein bisschen die Gemengelage hier so ein bisschen von euch auch oder für euch merklich zu machen. Danny sagte zur Begrüßung zu beiden, könnt ihr euch eigentlich leiden? Und beide sagten, naja, jetzt so. Und gehen beim Bild- und Toncheck habt ihr auch beide, einer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, dass wir beide hier mal zusammensitzen. Wie ist denn das Verhältnis? Micha, fang mal an. Wie würdest du das bezeichnen?
Normal.
Okay.
Also grundsätzlich, ich habe erstmal keine Ressentiments. Man begegnet sich halt auf Fußballerebene. Ich kenne Raik privat gar nicht. Und das ist immer zwei Paar Schuhe.
Raik, du warst der gesagt hat, war Jitsu oder sowas?
Ja, wir haben ja rein theoretisch das, was ja Micha schon sagt, wir haben privat gar nichts miteinander zu tun. Wir haben halt im Prinzip nur mit Fußball zu tun. Meistens immer dann, wenn uns Bitterfeld ein paar Spieler abgeluchst hat, dann hatte ich im Prinzip mit Michael zu tun. Und das sind natürlich dann immer die angenehmsten Momente. Ja, wenn man dann natürlich Spieler an den Konkurrenten verliert. Und somit sind halt natürlich, hat man eher wenig positive Erlebnisse.
Okay, na, zu den Voraussetzungen der Vereine, Danny, also für meine Generation, Bitterfeld in der DDR-Liga noch gewesen, in den Zeiten, als es die DDR noch gab, mit einer unglaublich guten Anlage, da war ich ja mal für einen FSA Weihnachts... Bitte?
Das ist nicht die Anlage von Bitterfeld, sondern von Wolf. Ich würde das kurz mal.
Aber das ist diese Anlage, da genau. Gilt der Verein ja noch
dazu. Also ich glaube, die Anlage, die du kennst, ist, glaube ich, resultierend. Du kannst es wahrscheinlich noch besser erzählen gleich, von Grün-Weiß-Wolfen.
Ach so.
Eger Oberkrieg, okay. Ist ambitionierte Mannschaft, dann auch, glaube ich, nach ein oder zwei Jahren in der Verbandsliga aktiv. Und dann, warum auch immer, das weiß ich gar nicht mehr, ist dann der erste FC Bitterfeld-Wolfen entstanden, der jetzt an dem Standort spielt und ich habe gestern geguckt, seit 13, 14 in der Verbandsliga aktiv und Rot-Weiß Thalheim auch jetzt mittlerweile 8, 9 Jahre in der Verbandsliga aktiv. Und vielleicht zur Einordnung, warum da Spieler weggenommen werden oder auch angesprochen werden. Es ist eine Region, die extrem viel investiert in den Fußball. Ich glaube, noch geprägt geschichtlich von guten Industrieanlagen, die da mal waren, oder Industriestandort. Es gibt ja fast 3 baugleiche Stadien, die mir sofort einfallen, die Verbandsliga-Oberliga sind mit Union Sandersdorf. Und das ist natürlich ein Bereich, da ist jede Mannschaft oder jeder Verein sehr ambitioniert und versucht, das Beste rauszuholen mit, und da kommen wir gleich zu, aus meiner Wahrnehmung verschiedenen Herangehensweisen. Meine Wahrnehmung.
Das ist sehr richtig ausgedrückt.
Genau. Und also unabhängig jetzt mit welchen Parametern, aber wenn ich mir die Kader angucke, speziell wenn ich in Michas Richtung gucke, ihr habt da Mittelfeld, glaube ich, die 3 besten Mittelfeldspieler der Liga, würde ich jetzt einfach mal so sagen, im Zentrum, die mir so einfallen, wenn ich alle Parameter zusammennehme, Alter, Ausbildung, Herkunft, von welchen Vereinen sie gekommen sind, etc. Und bei euch ist es halt so, ihr geht da irgendwie einen anderen Weg. Auch mitunter, ich habe geguckt, ihr habt 4, 5 ukrainische Spieler mit bei. Ihr hattet ja vor 1,5 Jahren noch einen Spieler, der jetzt ja, glaube ich, dann nicht mehr da ist oder vor einem Jahr einen Weg hier verloren. Man versucht da ja auch andere Wege zu gehen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das Gespräch so läuft und einfach mal zu erfahren, in Hinblick auf das Spiel am Freitag, wie da die Herausforderungen sind und ja, wie auch der Plan für die Saison ist.
Lass doch mich ja mal anfangen, ob das so bestätigt wird. Wie ist denn euer Weg?
Also grundsätzlich erst, um nochmal kurz auszuholen, weil das manchmal ein bisschen vermischt oder nicht richtig dargestellt wird. Damals die Anlage, Grün-Weiß-Wolfen, Thalheim, Rot-Weiß-Thalheim, VfL Eintracht, Bitterfeld in Bitterfeld. Und du hast richtig gesagt, nach der Oberliga von Grün-Weiß-Wolfen kam die Insolvenz. Der Verein wurde dann abgewickelt. Zeichdorf hat dann Vereine wie ein VfL Eintracht, Bitterfeld und Thalheim hochgepumpt. Sag ich mal, weil Grün-Weiß-Wolfen wirklich schon in der Region der Leuchtturm war damals, auch noch vor Union Sandersdorf. Und dann hat der VfL Eintracht Bitterfeld gesagt, okay, in Verbindung mit der Stadt, es war ja dann die gemeinsame Stadt Bitterfeld-Wolfen, wir würden gerne, dass die Anlage dort genutzt wird in Wolfen. Und dann wurde sich einfach auch umbenannt damals in ersten FC Bitterfeld-Wolfen. Also wir nutzen die Anlage in Wolfen, wir nutzen die Anlage in Bitterfeld, hauptsächlich für Nachwuchs.
Bitterfeld ist 25. Platz, ja, der Große.
Nein, auch noch ein Stadion.
Das ist ein richtig krass. Deshalb, nämlich auch wirklich in allen Quellen, die ich so gefunden habe, dass da teilweise auch noch gespielt wird. Dass es halt für Nachwuchs und mal so ist, das habe ich nicht mitbekommen. Aber es wurde extrem betont, wie schön die Anlage da auch noch ist, mit Tribüne und allem, was da drum ist. Und das ist auch für diverse andere Leichtathletik-Sachen mitunter benutzt wird und so weiter. Irgendwie. Und das ist das Stadion, in dem ich auch mal stand. Das ist wirklich schön, aber du hast recht. Ich glaube, das ging dann nochmal um noch einen anderen Verein, weiß ich aber nicht. Aber ist egal, wir wollen jetzt ja über deinen Weg sprechen. Den Weg, den Danny jetzt gesagt hat, die 3 besten Mittelfeldspieler und so andeutete, dass man dafür, was weiß ich, sich schon ins Zeug legen muss.
Da muss ich halt auch ein Stückchen ausholen, weil wir waren im Jahr 2018, da ging es dem Verein wirklich nicht gut. Wir hatten wenig gute Luft, um mal euch aufzugreifen. Unser Präsident ist dann aus nachvollziehbaren persönlichen Gründen zurückgetreten. Und damals saßen der jetzige Präsident Marcel Reichelt und ich am Tisch und haben gesagt, du, was machen wir jetzt? Dann haben wir auch hart, ich weiß immer nicht so richtig, inwieweit wir öffentlich, aber es ist so lange her, 1, 2 Gespräche zum Thema Insolvenz geführt, selber dann.
Auch im neuen Verein schon?
Dann beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Ja. Wie gesagt, das war 2018. Und dann haben wir aber gesagt, nee, Ärmel hochkrempeln, anpacken. Und dann haben wir halt in der Zeit tatsächlich mehr Sachen richtig als falsch gemacht. Und natürlich mit dem Kran, wir haben dann auch gesponnen, was ist denn unser Ziel? Was wollen wir denn eigentlich? Weil eine Sportart betreiben ohne Ziel, wissen nicht, das ist dann halb gar auf dem halben Arsch und dann kommen wir, glaube ich, nicht vorwärts. Und wir haben damals gesagt, okay, mittelfristiges Ziel, in 5 Jahren wollen wir in die Oberliga. kann man so ehrlich sagen. War 2019, jetzt haben wir 2025, war noch Corona-Zeit dazwischen. Und noch mit der Strategie oder mit dem, ich meine, erzählen tun das am Ende alle, mit jungen Spielern, mit gut ausgebildeten Spielern, mit deutschen Spielern, daraus aufzubauen. Mussten am Anfang, waren wir sicherlich auch mutig. Ich meine, das predigt wahrscheinlich jeder Trainer in jeder Ansprache, mutig sein. Und haben uns dann Stück für Stück rausgearbeitet, sportlich, dann auch als Verein. Und jetzt sind wir da, wo wir sind.
Also sportlich kann ich das nur unterstreichen. Ich kann mich erinnern, als ihr runtergekommen seid oder neu gegründet wurdet, wart ihr vorrangig im Abstiegskampf, keine gute Mannschaft gehabt. Und das hat sich halt in meinen Augen maximal gedreht. Also wie gesagt, wenn ich euer Mittelfeld sehe, das könnte auch so bei jeder Oberliga-Mannschaft mitspielen.
Aber denn ich trotzdem, man muss dazu sagen, aber eine Mannschaft, ihr habt ein Team. Weil ohne das Team, wir hatten so wenig Luft, normalerweise reden wir da über Landesklasse.
Ja, aber ich sag mal, jetzt habt ihr ja einen Turnaround hinbekommen und sind ja auch viele Spieler bei, die aus der Regionalliga oder die Oberliga kamen. Wie habt ihr das geschafft? Also die werden ja jetzt nicht gekommen sein, weil das Stadion schick ist. Also das ist schick, keine Frage. Einer meiner Lieblingsstadien in Sachsen-Anhalt, keine Frage. Aber die musst du ja mit irgendwas überzeugen und nur mit dem Konzept, wir wollen in 5 Jahren Oberliga spielen, dass das funktioniert zwar, klar, aber da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu.
Ich könnte jetzt erstens, wie Sascha aus Westerhäusen, liebe Grüße sagen, wir haben WLAN.
Ja. Gutes WLAN, Breitbandanschluss.
Nee, haben wir nicht mal, aber ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, das ist halt ein Stück weit gewachsen. Natürlich hast du grundsätzlich verpflichten Spieler. Und sicherlich gehört an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Glück dazu. Aber wir sind nie, was uns ja danach gesagt wurde, wir haben irgendwo einen goldenen Topf gefunden oder so. Dem ist nicht so, dem war nie so, dem ist auch jetzt noch nicht so.
Aber ihr habt es ja geschafft, neue Menschen zu akquirieren, die trotzdem ja finanziell unterstützen. Also habt ihr neue Sponsorenpoole aufgetan oder seid ihr da einfach aktiver geworden? Darauf würde ich
ja
hinaus.
Viel aktiver geworden, ja. Viel. Und da haben dann viele Menschen im Hintergrund, die erstmal nicht an vorderster Front stehen, sehr, sehr, sehr gut gearbeitet. Das,
ja. Ziel, du hast es gesagt, 5 Jahre Oberliga, das heißt, wenn wir es vorweggreifen, ist dieses Jahr das Ziel Aufstieg.
Ja.
Bis jetzt relativ regelmäßig immer im oberen Tabellendrittel dann gelandet. Du hast gesagt, dass eigentlich die Erwartungshaltung von vielen Menschen, die sich damit auskennen, waren, dass es schon längst Oberliga
sein müsste. Spätestens im letzten Jahr, in dem wir ja im Dreikampf wenn es zwischen 1 und 6 und Schulnoten bemessen würde, war es ein Dreikampf der Mannschaften, die sich auf dem Niveau zwischen 2 und 3 bewegen, also eher zur 2, weil du keine sensationelle Mannschaft bei hattest. Das zeigt ja auch, dass Lok Stendal am letzten Spieltag erst aufsteigt und Bitterfeld ja bis 4 Spieltage vorher das Ding noch in eigener Hand hatte. Mhm. Und für mich war Bitterfeld letztes Jahr schon haushoher Favorit.
Mit dem besten Kader.
Hast du ja auch gesagt.
Mit dem besten Kader an Spielern bleibe ich dabei. Und ja. Man sieht es ja auch, dass Lok Stendal und Weißenfeld auf Höhe waren. Weißenfels, da konntest du ja mit jedem irgendwie reden nach dem Spiel. Er sagt, ja, die gewinnen halt die Spiele 2-1, 1-0, 3-1. Du hast halt ein Stück weit auch Qualität, aber denn auf Strecke reicht das denn trotzdem nicht. Und dann hast du da einen Spitzenkampf bis zum letzten Spieltag. Und man sieht es ja auch am Durchschnitt der Punkte der ersten beiden. Das war halt ein bisschen weniger als in den Vorjahren. Deswegen sage ich, dies Jahr für mich klarer Favorit.
Was waren da am Ende dann in der letzten Saison aus deiner Sicht?
Da bleibe ich nochmal 3 Minuten vor. Wir waren am Ende keine Mannschaft.
Richtig.
Muss man sich mal sagen, der Kader war in Summe, deshalb haben wir auch letztes Jahr schon während der laufenden Transferperiode gesagt, wenn wir ähnliche Probleme bekommen wie in diesem Jahr, werden wir dieses Jahr wirklich was ändern. Und das haben wir getan. Der Kader ist kleiner. Wir haben jetzt 3 19-Jährige mit dem Kader, wo wir vorher halt wirklich in der Breite qualitativ also kaum Abfall hatten. Ja? Wo auch im Prinzip die Nummer 20 gesagt hat, eigentlich bin ich die Nummer 20. Eigentlich bin ich überall anders, würde ich spielen.
Und das ist auch jetzt ähnlich. Also wenn ich eure Ersatzbank sehe vom letzten Spiel, wären alle 6, also jetzt mal ein Torwart ausgeklammert, Stammspieler bei uns.
Ja.
Ja. Aber ihr wollt jetzt nicht über Wechsel sprechen.
Nein, da kommt ja keiner zu uns. Bis 31 nach
34.
Kannst du 4 Spiele. Die Luft ist nicht so gut.
Ja, ich würde an dieser Stelle jetzt, ich habe voll das Gefühl, man gut, dass ich hier auf deiner Seite sitze, hier so eine Front, weil ich finde, was Micha erklärt, ist erstmal in gute Sicht und so. Und jetzt hast du dich gleich eingemischt, da so Reik. Wir stellen mal jetzt euer Konzept dazu.
Also nochmal wegen der Mannschaft. Also es war letztes Jahr, wir haben ja nun auch gegen jede Mannschaft gespielt, gegen Bitterfeld sogar 3-mal letztes Jahr, weil wir ja im Pokal aufeinander getroffen haben. Ich muss sagen, da war wirklich von den Mannschaften, war wirklich Weißenfels so für mich die beste Mannschaft. so die geschlossene Mannschaft, wo man einfach sagen konnte, das hat einfach gepasst. Also die waren jetzt vielleicht nicht mal so gut besetzt wie im Prinzip Bitterfeld, aber letztendlich von der mannschaftlichen Geschlossenheit war das einfach eine Mannschaft. In zwei Spielen, in allen beiden Hinspiel wie in Rückspiel. Deswegen war das so für mich die Mannschaft und genau das, was eigentlich Mia sagt, es waren 20 super Leute und man muss wahrscheinlich erstmal 20 super Leute auch bei Laune halten, dass die auch alle spielen und alle spielen wollen. Und da macht man dann wahrscheinlich auch manchmal Experimente, damit man auch den einen zufriedenstellt und den anderen vielleicht ein bisschen eben vom Kopf stößt oder jemand auf einer Position spielt, wo er sonst eigentlich gar nicht spielen würde. Und das hat man irgendwie so gemerkt. Also in allen drei Spielen waren wir jetzt vom Papier her der krasse Außenseiter, aber in allen drei Spielen hat man es eigentlich gar nicht gemerkt. Also das nur mal so zur letzten Saison. Und das hoffe ich jetzt für den Start, für die neue Saison, dass es genauso ist. Aber
muss ich dich enttäuschen, Reik?
ja, aber das ist ja die Hoffnung, wo man sagt, okay, das kann man dann, weil wie gesagt, das wollen ja alle spielen dort, das wollen ja immer alle spielen. Aber prinzipiell ist es natürlich mit, wahrscheinlich schafft das wirklich nur in der Bundesliga Bayern München, dass alle super Spieler zufrieden sind.
Ich hatte das gerade auch im Kopf, halt mal 20 gleichwertige Spieler bei Laune und ja. Du bist nicht Pep Guardiola.
Ja, genau.
Aber hast du jetzt, ich muss mal für unsere Seite hier ein bisschen was tun, hast du jetzt quasi formuliert, dass am Freitag quasi ihr Favorit seid, weil die zwar den besseren Kader, aber ihr die bessere Mannschaft seid?
Nein, wir sind...
Klar hast du das gerade gesagt. Klar hast du das gerade gesagt.
Nein, wir sind...
Hat er gesagt, Micha, oder?
Hat er gesagt. Ja, das ist unsere Chance.
Guck mal, hinten in der Ecke steht der Rucksack, da steht Favorit drauf. Kannst du gleich die Aussätze mit nach Hause nehmen.
Wir sind dort wahrscheinlich krassester Außenseiter überhaupt, also gerade für einen Saisonstart. Ich sag mal, gerade wenn ich unser Durchschnittsalter sehe, wir sind 20 noch was. Ja, wir haben nur 18 und 19 Jahre. Wir haben im Prinzip dieses Jahr 7 Spieler aus der Region, aus dem Nachwuchs im Prinzip verpflichtet, wo ihr merkt, was uns hier mal angekreidet worden ist, deutsche Spieler. Es hat auch kein anderer Verein in der Größenordnung geschafft, so viele Spieler aus der Region, beziehungsweise kommt ja noch dazu, die Spieler haben auch alle bei uns irgendwann mal im Nachwuchs selber gespielt. Also die kommen auch wirklich von aus unserer Mannschaft, aus unserem Verein. Und das ist natürlich schon eine Jugendmannschaft. Wir sind geführt eine U19-Mannschaft und müssen natürlich mit jedem Spieltag lernen. Und deswegen ist das natürlich gleich ein Sturz ins kalte Wasser gegen Bitterfeld anzuspielen. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das ist eigentlich eine sehr undankbare Aufgabe zum ersten Spieltag. Anders gesagt, ist es natürlich für uns so relativ einfach, weil wir da eben wirklich nichts zu verlieren haben. Das darf man auch nicht sehen. Also ich sage, ist natürlich vielleicht ein Unterschied, wenn wir gleich gegen eine Mannschaft spielen auf Augenhöhe, wo wir gewinnen müssen. Dann hat man gleich den richtigen Druck. Jetzt am Freitag, da können wir eigentlich nichts verlieren, so wie auch im Rückspiel. Da haben auch alle mit einem großen Sieg gerechnet von Bitterfeld, letztendlich haben wir gewonnen.
Auch zu Hause?
Nee, dort. In Bitterfeld. Wo ich sage, und das war genauso die Konstellation, das war ähnlich. Und das ist so ein bisschen unsere Chance, dass wir einfach sagen, Mensch, wir haben an dem Spieltag nichts zu verlieren.
Also ich sehe das komplett genauso. Also wenn ich jetzt mal reingrätschen darf, ich glaube, der beste Zeitpunkt gegen einen Favoriten zu spielen ist am ersten Spieltag.
Das wäre die erste Grätsche deiner Karriere jetzt.
Ja, das stimmt. Okay, gut, hast du aufgepasst. Weil zum Grätschen muss er hinterher rennen.
Ich weiß, da muss man überhaupt sich bewegen.
Und ich glaube, ich sehe das gar nicht so drastisch stark, dass Bitterfeld jetzt der Haushofer-Favorit ist, wenn ich so einordnen müsste. Das ist wahrscheinlich so 60-40, 35-65 irgendwie für Bitterfeld. Aber ich glaube, mit dem Ursprung, dass ihr jetzt vielleicht auch im Pokal ausgeschieden seid, jetzt aber ein Heimspiel vor der Brust habt, wahrscheinlich viele Zuschauer, Freitagabendspiele sind bei euch generell unangenehm, bin ich ehrlich, im Thalheim, das ist irgendwie nochmal was anderes. Gefühlt, dass da irgendwie der Platz, habt ihr unten drunter irgendwie einen See habt, weil der immer so nass ist, habe ich das Gefühl, vielleicht lag es auch in der Jahreszeit.
Also im Barleben, die Spiele sind unangenehm, Freitagabends im Dunkeln.
Das stimmt. Aber
das ist unangenehm. Vor allem, wenn du dann zur Kabine musst, ja. Durch die dunklen Gänge da.
Und
wenn irgendwer unzufrieden ist.
Ich habe einmal im Barleben im Sommer gespielt, auf dem schönen Rasenplatz. Ein einziges Mal, sonst waren wir Dunkeln.
Wir lassen euch nur ein zweites kommen.
Ich wollte gerade sagen, froh, dass du Gast bist. Danny würde jetzt dann, weil du nicht gut genug warst.
Das Problem ist wirklich, unser Platz ist wirklich ein Problem. Das hast du echt gut erkannt, muss ich sagen. Das ist, wir haben ein Problem mit der Erde. Also wir haben so einen fürchterlichen Boden, dass eigentlich ein bisschen Feuchtigkeit reicht, dass diese Rasenschicht wie Seife wird. dass das wirklich rutschig ist. Deswegen, also hier Regenschauer kannst du eigentlich gar nicht spielen. Dann musst du eigentlich schon immer ausweichen.
Das ist furchtbar, weil Kunstrasen ist noch schlechter.
Richtig. Ja. Und das ist wirklich ein Problem, dass wir eigentlich ein Platzproblem haben, der nur im Sommer gut ist. Und so wie es eigentlich so im Herbst, wenn es ein bisschen feucht wird, wenn ein bisschen Regen draufkommt, dann ist das echt ein rutschiger Boden. Das kann man nicht anders sagen. Das ist leider bis jetzt noch nicht behoben worden, dass wir dort ein bisschen mehr Sand reinkriegen, dass der Boden, die Bodenqualität sich ein bisschen für einen Sportplatz sich anpasst. Aber es ist im Prinzip wirklich seifig, das stimmt. Ja. Es ist rutschig.
Aber ist ja ganz gut, also
für
schnelle Spieler. Und wenn du sagst, ihr habt einen jungen Kader, und das würde ich jetzt erstmal so unterstreichen, ihr habt 3 Haudegen abgegeben. Also ich weiß gar nicht, mit Braunsdorf noch den 3. oder?
Naja, Braunsdorf war schon 2 Jahre weg. Der ist jetzt in Saudi-Arabien, spielt er irgendwo.
Ja, na klar. Normaler Wechsel.
Ja, normaler Wechsel von Thalheim.
Wo hast du ein paar Pfeiffer hergezaubert eigentlich im Winter?
Nee, der war schon da.
Der war schon da?
Pavel Pfeiffer ist schon 2 Jahre bei uns gewesen, hat jetzt auch seine Karriere beendet.
Wenn ich das gesagt hätte, was meinst du, wie du mich zur Sau gemacht hättest?
Warum?
Der war schon da. Und ich sag mal, Marcel Trojan, das sind eigentlich diese 2 Spieler, die uns, so wie es jetzt aussieht, zum Momentan natürlich fehlen werden. Und mir das nicht gelungen ist, dort irgendwo Ersatz zu finden, dass wir ein bisschen Erfahrung in den Kader kriegen. Also das ist ein Problem. Das ist, weil wir haben einfach keinen Häuptling. Wir haben halt viele junge Indianer, aber halt keiner, der dort ein bisschen das Zepter schwingt. Und das hat man schon in letzter Saison gemerkt, wenn Pavel Pfeiffer oder Marcel Trojan nicht da waren, hatten wir schon Probleme, die so ein bisschen das Spiel lenken. Und das ist eigentlich so ein bisschen, was mir noch so ein bisschen Bauchschmerzen macht, dass wir zwar, wie gesagt, junge Spieler haben, die auch willig sind und wollen, aber so ein bisschen Halbführung natürlich brauchen. Ja. Und das kommt noch dazu, Pavel Kotyba ist ja auch ein junger Trainer, der auch keine Erfahrung hat an der Stelle. Und somit sind wir, ich will nicht sagen, Jugend forscht, aber es wird schon interessant werden.
Aber wie jedes Jahr eine Wundertüte. Ich finde, wenn man Thalheim tippen müsste, ist es immer sehr, sehr schwierig. Jetzt habt ihr euch da unten irgendwie dann doch wieder rausgezogen, sehr souverän letztes Jahr.
Wir waren eigentlich letztes Jahr gar nicht mal in kein Spiel so richtig unterlegen, außer
wie gesagt gegen Weißenfels.
Genau. Wir eigentlich gegen Weißenfels waren die einzigen 2 Spiele, wo wir wirklich keine Chance hatten, aber sonst egal wo, Björn Stendal gespielt haben, wie gesagt, in Bitterfeld. Es war völlig egal wo. Wir waren immer dabei, ja. Wir hätten auch 4 mehr Punkte holen können, haben zum Schluss viele Unentschieden. Ich mache, wenn ich mal wieder an Barleben denke, in der 94. Minute im Dunkeln einen Elfmeter gegen uns gekriegt. Ja, dann nur der Schiedsrichter das Handspiel.
Sonst hätte man ja den VAR benutzen können, damit der nicht funktioniert hat.
Hätte er ja auch nicht gesehen.
Ja, sag ich ja deshalb. Das war so genauso organisiert, das meine ich.
Ja, aber das ist, ich sag mal, da waren viele Spiele dabei, wo man sagt, Mensch, die hätten wir eigentlich noch gewinnen müssen. Oder haben sie unglücklich da noch geschenkt ein paar Punkte. Also es ist immer was drin. Das ist auch in der Vorbereitung so jetzt gewesen. Wir haben eben Spiele, da gewinnen wir was. Wir haben halt Spiele, da geht gar nichts. Und so wird sich das ist auch völlig normal, bin ich der Meinung, bei einer jungen Truppe. Weil du da einfach, die spielen halt nicht konstant. Ja, das ist so, das wird doch so bleiben. Mit 18, 19 Jahren wirst du immer hoch und runter. Da spielst du mal gut, da spielst du mal weniger gut. Und da habe ich eben viele junge Spieler. Es war immer einer dabei, der irgendeinen Fehler gemacht hat. Meistens waren es ja 2, die irgendeinen Fehler gemacht haben. Und somit haben wir immer irgendwo ein Tor kassiert. Ja, und das ist natürlich, das muss man mit einkalkulieren. Ja, wir reden ja jetzt ja nicht von Aufstieg. Wir wollen nicht irgendwo irgendwelche wahnsinnigen Ziele erreichen, sondern wir wollen uns stabilisieren. Wir wollen im Prinzip wirklich für die Region, für unseren Nachwuchs, für das Gelände, das muss ich immer mal wieder betonen, dass wir eigentlich, was viele Vereine, die mal, wie immer so schön sagt, mal viel Luft hatten oder viel Luft haben, dass eigentlich meiner Meinung nach immer in Spieler investieren und dann irgendwann sind die Spieler weg und die Luft ist auch weg. Und Thalheim hat mal in Saus und Braus gelebt mit relativ viel Geld, beziehungsweise also wirklich viel Geld, zu der Zeiten, wo die Solarbranche geblüht hat, also so 2004, 2005. Und da muss ich sagen, hat mein Vorgänger das natürlich eben richtig gut gemacht. Der hat das halt nicht in die Spieler investiert, sondern halt in das Gelände. Und dadurch ist das eben alles dort entstanden.
Ja, sieht man ja, weil ihr habt ja 10 Jahre Landesliga gespielt, da war ja auch nie mal außer Platz 4.
Nee.
Was dabei, was Richtung
Verbandsliga? Richtig. Also wirklich so, man sagt, richtig solide, eigentlich alles das. Und das ist jetzt sozusagen auch ein großer Pfand, dass wir jetzt eigentlich, ich bleibe dabei, die besten Bedingungen fast haben. Also da muss schon ein Verein im Umkreis, wer zwei Rasenplätze hat, ein Kunstrasenplatz, Flutlicht, alles was dazugehört, Sauna, allen Schnickschnack, den muss man erstmal irgendwo finden. Und da hört, da ist das schon nicht, ob das in der Oberliga ist, ob das jetzt in der Verbandsliga ist, da gibt's nicht so viele Mannschaften. Ja, wenn ich sehe, wo wir uns jetzt manchmal in der Verbandsliga umziehen, in welchen Container.
Aber wenn du jetzt gleich so weiterredest, bewirbt sich Danny Barfuß bei dir, dass er der Führungsspieler für die Jungen sein möchte. Irgendwie bei den Bedingungen, nee, die du hier gerade werbemäßig machst. Du hast es gerade angesprochen. Ich wollte mal nämlich den
2004 Faktor... 2004 hätte ich das
gemacht. Aber denk dran, jetzt das ist so ein seifiger Platz. Da verletzt man sich einfach nur. Der Faktor Vorbereitung, den du mit reingebracht hast, also um Unterschiede oder Gemeinsamkeiten der beiden Vereine mal rauszuarbeiten, hätte ich den mal noch gern hier mit ins auf den Tisch geschmissen. Wie sieht die Vorbereitung bei einem Verein wie Bitterfeld aus? Was macht denn da bei denen? Fahrt ihr weg oder macht ihr Trainingslager da? Oder was habt ihr gemacht in der Vorbereitung?
Trainiert.
Zu Hause?
Wie oft?
Zweimal die Woche. Plus Spiel. Dann halt, die haben wir tatsächlich alle Spiele bis auf eins zu Hause gehabt, alle Testspiele. Aber dieses Jahr haben wir keine besonderen irgendwas, wie in der Bootstour oder so. Das machen wir jetzt alles im Laufe der Saison, immer so ein Stückchen weiter. Ist die Mannschaft auch dran, da Dinge besser zu machen als in der Vergangenheit.
Bist du da unzufrieden mit? Also, weil das wirkt so, dass du da ein bisschen mürrisch bist mit der Vorbereitung oder war es geplant so?
Um Gottes Willen, alles so geplant gewesen. Ja. Das war eine tolle Vorbereitung. Also gerade wieder unter dem Gesichtspunkt Mannschaft, ja, Team.
Da habt ihr da euch mit dem Trainer auch zusammengesetzt und dann gesagt, was nicht lief, was dieses Jahr also besser laufen soll und so?
Da muss ich mich mit Per nicht zusammensetzen, weil wir täglich im Austausch stehen.
Okay.
Also ganz eng. Also da gibt es keine Probleme zu beschreiben, weil ich sie selber sehe und andersrum genauso. Ja.
Gab es Mannschaftsamt?
Ja, natürlich.
Einen guten?
Hilfe.
Ja. Seit 3 Jahren. Also ich möchte das halt nochmal aufgreifen, was Micha gerade gesagt hat. Ich hatte mal so ein ähnliches Jahr in Heinsleben, da waren Ex-Profis, Regionalliga dabei, Tim Kreibisch unter anderem, Mats Weißfeld, der Champions League gespielt hat und war der beste Kader der Liga mit Heinsleben und wir sind einfach in der Verbandsliga Sechster geworden, weil jeder sein eigenes Zeug gemacht hat. Und irgendwann kam es dann wirklich zu so einem Turnaround. Ich glaube, daran war noch Mannschaftsarme schuld, die dann in Magdeburg stattgefunden haben. Und da waren dann wirklich 20 Leute da. Und du hast gemerkt, wie aus so einem Einzelcharakter dann eine Truppe wurde. Mhm. Aber aus allen 20 oder 25. Und dann war es am Spieltag, egal, wer davon auf dem Platz stand. Und wenn es Nummer 19 war oder der dritte Torwart, du hast trotzdem als Truppe agiert und du hast eine geile Atmosphäre gehabt und da schwimmst du dann mit und dann hast du Erfolg. Hast du aber einzelne Charaktere drin, die halt nicht zusammenspielen oder nicht zusammenpassen, dann wird es, egal wie gut die Mannschaft ist, Paris ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt das höhere Level nehmen, wirst du nie denen das Endziel erreichen. Und ich glaube, da kann so ein Mannschaftsamt und eine Vorbereitung beziehungsweise mehrere auch dazu beitragen. Wie macht denn ihr das regional gesehen? Also in der Mannschaft entsteht ja auch, indem sie zusammenwächst aus mehreren Kleingruppen. Ich sehe es jetzt in vielen Vereinen und Mannschaften, da hast du mal 4, 5 Leute, die kommen daher, dann hast du 4, 5, die kennen sich daher, dann hast du vielleicht auch noch 3, 4 bei, die nur eine Sprache sprechen, deren eigene Sprache. Wie ist das bei euch? Habt ihr da ein Konstrukt, die wirklich alle aus der Region kommen oder habt ihr auch welche bei, die wirklich von, ich glaube, Hadaschik kommt, glaube ich, Leipzig sogar?
Ja, wir haben irgendwann, wenn du ab einem gewissen Level wird die Luft halt dünner und dann ist es halt doch schwierig, sich zu verstärken, wenn man jetzt, sie hat eine Zeit noch bis zur letzten, das will ich auch nochmal klarstellen, weil es mich am Ende eine Freundschaft mit Ralf Saber gekostet hat. Ralf, es war nicht so, wie es dargestellt wird, teilweise auch von dir, dass wir proaktiv die Spieler angesprochen haben. Natürlich, wenn wir jetzt, also ich nehme mal ein Beispiel beim Grüher-Zwilling, natürlich, wenn man um Blätterrauschen hört, der geht nach Dessau oder nach Grevenhainchen, also bevor sie zu uns gekommen sind, natürlich nutzt man dann die Chance und kriegt Stunden und sagt, lass die Jungs bei uns spielen. Ich meine, die kommen aus der Region, wenn sie die Qualität haben. Aber es war nie so, dass wir jetzt geguckt haben, wer gefällt uns dort und da keinem rein. Obwohl natürlich immer der Ansatz war, die besten Spieler der Region
bei uns spielen. Ja, genau. Ihr habt so verkauft, dass ihr Spieler aus der Region haben wollt.
Ja, richtig.
Und wenn ich jetzt gucke aus der Region, jetzt habt ihr 2 Spieler aus der Region.
Nein.
Ja, 2. Naja, wie weit ist denn die Region? Magdeburg, Leipzig?
Nee, aus Magdeburg kommt keiner. Aber es sind noch nicht nur 2.
Wen habt ihr denn da?
Also rein aus dem eigenen Nachwuchs mit dem Barks und Kevin Elflein sind schon 2.
Das war's.
Aber es ist ja nicht die komplette Region.
Ja, aber wer kommt denn da noch aus der Region? Neben Kram?
Aber Reik.
Na, wer denn?
Aber Reik. Jetzt ist der Moment, wo ich das Mikro weiter wegschieben muss, weil ich mich nach vorne lehne. Nee, das wollen wir jetzt ja nicht. Vom Grundsatz her wird halt die Luft, ab mir wissen, wird dünner. Du kannst dich nicht mehr außer innerhalb der Region verstärken.
Nein, sind immer dieselben
und
Spieler,
dann
weil das ist,
wenn
man also bist du dann, sind immer dieselben Spieler.
Und wie die gleichen Vereine.
Genau.
Das ist, ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht so bei euch nur so.
Ist überall so.
Überall so.
Und es kommt eben zu wenig von unten nach. Ich sage immer, es ist das beste Beispiel, wenn, es, der A-Jugend, letztes Jahr haben wir ja nicht nur Kreis Bitterfeld, sondern es ist Kreis Bitterfeld, Kreis Dessau, Kreis Wittenberg. Drei Kreise starten mit 8 A-Jugendmannschaften oder 9. 5 kommen ins Ziel davon. Ja, das bedeutet 5 A-Jugendmannschaften für 3 Kreise. Ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften das dann sind bis zur Landesklasse. Das ist dann schon ein Problem. Also es ist einfach das Problem, dass von unten zu wenig nachkommt. Wir haben im Prinzip dann nur noch 2 Mannschaften, die, glaube ich, Verbandsliga spielen. Das ist Sandersdorf A-Jugend und im Prinzip Dessau. Und Dessau eigentlich, ihr spickt auch nur mit Spielmannschaften oder von Spielern von anderen Mannschaften.
Ich wollte gerade sagen, ihr versucht das doch über Spielgemeinschaft mit Sandersdorf abzufangen,
nee,
oder?
Nicht mehr.
Mit Zorber.
Nee, das war ja nur, Zorber war nur einmalig. Also ich sag mal, das ist im
das
Prinzip...
Das fand ich tatsächlich sehr witzig.
Ja, wir hatten gar keine Chance für die A-Jugend im Prinzip. Wir hatten, aber das war zum Schluss auch nur einen Gefallen zu tun, um zu sagen, wir haben 6 A-Jugendliche, die auf der Strecke bleiben, machen wir mal eine Spielmannschaft.
Zauber
ja.
Braucht da halt eine für die
Oberliga. Genau. Aber tu das mal nicht so ab, weil nur so einen Gefallen tun, das klingt so abwertend, aber eigentlich ist es doch total eine gute Sache.
Ja, für den Fußball in Sachsen-Anhalt. Nicht abwertend, sondern das ist eben für die Jungs ist das ja, wo ich sage, eigentlich eine Hilfe.
Ja,
das Problem ist halt, dass es dann nicht abwertend, sondern es wird einfach von den Jungs nicht angenommen. Das ist einfach so das Problem.
Ach so.
Dass die A-Jugendlichen heute, also allgemein nicht die A-Jugendlichen, sondern die Jugend von heute, leider eben nicht mehr das Mannschaftsverständnis hat für Fußball, sondern das ist unglaublich, was ich dafür, ich war ja selber Trainer in der A-Jugend, also eigentlich seit der E-Jugend habe ich die Mannschaft betreut und was man dann so für Absagen kriegt, dann weiß ich schon, wenn wir Sonntag spielen und ich liege Sonnabend am Pool und es sind 30 Grad, dann weiß ich, jetzt kommen schon die ersten Absagen, weil es morgen warm ist. Ja, und das geht dann weiter. Wenn Festen sind, dann kriege ich halt in der Nacht um 3 die Absage, dass ich Bauchschmerzen hat und morgen nicht zum Fußball kommen kann. Und somit hat man im Prinzip einen Kader, wo man sagt, eine Mannschaft, ich habe 14 Leute und Sonntag früh habe ich nur noch 9. Ja, und das ist halt, wo ich sage, das gab's zu meiner Zeit nicht. Also das war...
Interessant, bevor wir weitermachen, um den Vergleich weiter aufrechtzuerhalten, Vorbereitung bei euch, was habt ihr gemacht?
Ganz auch normal. Wir haben ganz normal trainiert, also relativ 14 Jahre in dieser Vorbereitung. Wir haben auch ziemlich zeitig angefangen. Ich glaube, wir hatten im Juli 15 Einheiten. Also 15 Einheiten, also das war schon relativ...
Danny verlässt gerade die Gruppe. Was, das, zweistellige Anzahl von Einheiten?
Das, das war schon relativ intensiv. Wir hatten natürlich auch ein super Wetter, kann man ja auch nicht anders sagen. Ob das jetzt war ja gar nicht so warm. Zumindest jetzt erst im August, im Juli ging es ja. Also es waren optimale Bedingungen. Deswegen auch nicht irgendwelche die Maßnahmen, genau das, was ihr eigentlich mir sagt, das wächst ja auch von alleine mit den Mannschaften. Die kennen sich alle. Ich sage, wir haben jetzt wirklich, wenn man halt 7 Spieler holt, was ihr sagt, 7 Spieler, die 5 schon mal zusammengespielt haben, dann kennt die sich halt natürlich. Ja. Dann kann man da auch relativ auf irgendwelche Maßnahmen, die man noch früher machen mussten, verzichten. Ja,
ja, meinst du Teambuilding, ja, und so weiter. Also halten wir mal ganz fest Zusammenfassung. Ansprüche haben wir geklärt, Historie haben wir geklärt, Vorbereitung hört sich ähnlich an und Start in Dachbleche 24 Landespokal.
Immer ihr kommt mit rein Landespokal.
Dachbleche 24?
Ja, wir haben Verbandsliga-Auftakt. Mensch, was ist denn los mit
Nein, die ersten Spiele in der ersten Runde vom Dachbleche 24 Landespokal. Die haben gewonnen und die haben verloren. Was willst du mich denn hier die ganze Zeit? Und das wollte ich jetzt einfach sagen, wie der mich immer, oder?
Ja.
Das sind halt ja auch die unterschiedlichen Vorzeichen. Aber ist so geil. Die beiden streiten sich gleich, aber du kriegst gleich auch ein Ding. Ja, ich wollte einfach nur sagen, weil, wie würdest du denn jetzt sagen, wer hat jetzt hier mehr Rückenwind? Er wollte vorhin unbedingt Favorit sein, er hat dann aber versucht, den Rucksack sich leichter zu quatschen.
Also ich habe es ja gesagt, also ich glaube, Bitterfeld geht mit einem kleinen Vorteil rein. Mit einem kleinen, weil mannschaftlich haben wir darüber gesprochen, sehr, sehr guter Kader. Ich sag trotzdem, es ist ein Eröffnungsspiel, keiner weiß so richtig, wo er steht. Dann hast du als Thalheim ein geiles Heimspiel, da kommen wir gleich noch drauf, wie wir die Vorbereitung laufen, stelle ich mir auch sehr anspruchsvoll vor, so ein Eröffnungsspiel. Aber ich will noch mal eine Sache aufgreifen, die Micha gesagt hat, die Reich so ein bisschen nicht so gesehen hat. Ich habe mit einem ehemaligen Studienkollegen auch eine ähnliche Diskussion. Der ist beim SC Bamberg aktiv. Und die setzen ja jetzt auch, nachdem sie halt auch viele wilde Sachen gemacht haben, Spieler aus dem Leipziger Raum geholt, keine Ahnung woher, hier zum Profi gemacht, wollen sie jetzt mit regionalen Spielern eine Verbandsligamannschaft aufbauen. Und da geht die Region, keine Ahnung, bis Köthen. Und die sagen das ja auch immer mit regionalen Spielern. Ich finde persönlich, finde ich völlig Quatsch, als Verbandsligist zu sagen, wir müssen das jetzt hier mit regionalen Spielern machen. Weil Micha hat es korrekt richtig gesagt, wenn du ambitioniert bist und irgendwann ein gewisses Ziel hast, und das ist die Oberliga, dann wird es schwierig, aus der Region Spieler zu gewinnen, mit denen du das schaffen kannst. Weil Raik hat es ja beschrieben, wenn du 8 Mannschaften hast in der A-Jugend, davon 2 die Verbandsliga spielen, die helfen dir wahrscheinlich nicht sofort. Und dann musst du halt andere Sachen machen, wenn es möglich ist. Oder du sagst halt, wie es Talay macht, wir setzen jetzt auf junge Spieler, konsolidieren uns, gucken, wo die Reise hingeht und sind uns bewusst, kann auch ein Risiko sein. Punkt. So, und Bitterfeld sagt an der Stelle, alles klar, Nachwuchs wird schwierig, hier Leute zu bekommen, müssen wir halt mal die Region erweitern. Deswegen sag ich, wenn du ein Ziel hast, in der Verbandsliga in die obersten 3 zu kommen, schaffst du das nicht mit regionalen Spielern und vor allem nicht mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Das schaffst du nicht. In Barlehm spielt, glaube ich, in der ersten Männermannschaft nicht ein Spieler aktuell, der irgendwie mal 3 Jahre im Nachwuchs gespielt hat. Noch nicht. Weil du es einfach nicht schaffst. Und selbst wenn die A-Jugend-Verbandsliga spielen, dann ist es schwierig, da den Sprung überhaupt Richtung Männer irgendwie auf Landesebene zu schaffen. Das wäre ich 1, 2 bei dir schaffen und alles weitere geht dann irgendwo anders hin und verteilt sich dann. Deswegen sage ich, das ist halt sehr, sehr speziell zu betrachten.
Ich glaube, das kennzeichnet einfach nur, oder du arbeitest gerade raus, dass es halt so eine verbale Schlagabtauschkiste ist. Einfach
nein,
dieses,
generell.
Dieses, wir setzen auf regionale Spieler, bis wohin geht eure Region? Und es geht jetzt nicht nur um euch beide, das erzählen ja viele alle. Und wie gesagt, egal bei welchem Verein ich in den letzten 3 Jahren waren, jeder hat gesagt, also bei uns geht's hier nicht um, bei uns, wir haben nur, wirklich jeder Verein hat das gesagt, wo du dann immer so sitzt und grinst und so weiter. Und letztendlich, alles, was du sagst, ist komplett richtig. Und das ordnet ja nur ein, dass man nicht so viel drauf geben muss, wenn jemand seinen Verein, mit welchem Argument auch immer, besser machen möchte, sich die Favoritenrolle wieder vom Hals quatschen oder was auch immer. Weißt du, also das ist halt...
Ja, deswegen regional, das sollte, kann man weglassen. Wie schon Danny sagt, in der Vereinsliga, genau. Regional. Ich sag, wir wurden verteufelt für die Ukrainer. Erst für die Leipziger, ja, zur Landesliga, klar. Zeiten hatten wir im Prinzip viele Leipziger. Ja, da hieß es, Mensch, ihr habt ja nur Leipziger, ist ja nicht regional. Dann haben wir Ukrainer, Unsinn. Das ist nicht regional. Jetzt haben wir junge Spieler, ach, die sind so jung. Ja, man kann sowieso kein Recht machen. Ja. Es ist relativ schwierig. Ich sage, am Ende des Tages in der Verbandsliga und hast du höhere Ziele, wird es mit regionalen Spielern überhaupt nicht funktionieren. Also nicht auf dieser Dichte oder allgemein, völlig egal in welchem Bereich, weil wenn ich dann irgendwo ja Erfolg haben möchte, brauche ich natürlich auch irgendwo die besten oder gute Spieler und das finde ich halt nicht nur in der regionalen
Szene. Und du musst hinter den Kulissen eine gute Arbeit machen, wovon manche vielleicht nicht wissen, wie es funktioniert und auch vielleicht auch neidisch drauf sind und dann hat man Diskussionen auszuhalten, wie ja teilweise jetzt ich wahrnehme, dass bei euch manchmal ist irgendwie. Fühlt ihr euch manchmal falsch dargestellt? Oder du dich so auch?
Nö.
In der Presse oder irgendwas?
Nein, gar nicht.
Okay.
Ich muss tatsächlich auch sagen, Bitterfeld kommt da tatsächlich relativ gut weg. Also, weil er wahrscheinlich auch keine exorbitanten Sachen macht. Außer, was ich mir jetzt frage, wie schafft ihr es eigentlich, den besten Stürmer der Liga jedes Jahr zu halten? Ist es Überzeugung? Ist es Philosophie, es ist der Trainer. Der beste Stürmer, muss ich dir sagen, ist mir gestern beim Laufen eingefallen.
Ich bin abgelenkt, weil
pass auf,
ich setze euch gleich auseinander.
Der beste Spieler ist eine Mischung aus Sherdan Shaqiri, wegen der Waden, aus Lionel Messi, weil er einen übelst krassen linken Haken im Strafraum hat und einen guten Abschluss. Und aus Marek Mintal, weil er auch teilweise 60 Minuten einfach untertaucht.
Okay.
Und dann einfach ein Tor schießt. Oder einfach 6. Also das ist, wir sprechen über Hilayani, ich glaube, ihr fühlt 17 Mal Torschützenkönig geworden mit weit über 30 Toren. Kam, ich weiß gar nicht, aus der Landesklasse, Landesliga, Friedersdorf oder
Friedersdorf,
so.
Friedersdorf, Landesklasse.
Wahnsinn, jetzt den Transfer gesehen habe vor ein paar Jahren, der hat da ein bisschen in der Kreisliga ein paar Tore geschossen, mal gucken, was der Verbandsliga abreißt, ist inzwischenzeitlich in der Regio bei Halberstadt, Regionalliga gewesen, und jetzt wieder in Bitterfeld, letztes Jahr Torschützenkönig geworden. Wie schafft ihr es?
Na, Punkt 1, hast du selber schon gesagt, Friedersdorf ist 10 Minuten weg.
Der wohnt doch.
Nee, aber der ist ja damals hier gelandet,
okay. Ja.
Auch durch einen persönlichen Kontakt dort. Und dann sind halt auch Themen, weiche Faktoren, beruflicherseits, das hat nicht zwingend immer alles mit der Luft zu tun. Ja. Auf alle Fälle, ja, Da habe ich mir unter meinen Kollegen ein paar Sachen anhören müssen, in Anführungsstrichen.
Wie meinst du mit Kollegen von anderen Vereinen?
Genau.
Ah ja, okay.
Die Psychologie ist sogar, genau. Hast du das gesehen?
Die dann natürlich, und ich nenne es jetzt auch mal beim Wort, weil immer mit der Luft, die dann mir Zahlen in die Ohren hauen, dann wo ich gesagt habe, Leute, also selbst wenn wir es hätten, würden wir es nicht machen.
Ja. Das ist wie bei Fabeln. Also das ist, was nicht, das sage ich immer, da dichtet jeder immer noch eine Null mit dazu.
Ja.
Ja. Also eine Null nicht, aber vielleicht eine Nachkommastelle.
Und dann hat man ja manchmal auch einfach nur vielleicht den Gedanken, vielleicht fühlt er sich auch einfach wohl.
Reik.
Also aber auch bei uns zum Probetraining?
Zum Probetraining? Jetzt. Hila Jani hat ein Probetraining bei Rot-Weiß-Thaling gemacht.
Naja, wann? Das ist wichtig.
Er war ja in Friedrichs.
Damals. So, ich dachte jetzt dieses Jahr.
Nein,
der Verbandsjahr 200 Tore.
Er war ja in Friedrichs in der Landesklasse. Okay. Er war ja in Landesklasse und dann war er auch im Prinzip mal bei uns beim Probetraining. Ja, und dann hat er sich eben bei uns nicht so wohl gefühlt.
Aber so, ihr habt das Potenzial erkannt und habt, also das ist nicht so eine Geschichte
wir
wie...
Wir konnten, das Paket war für uns nicht tragbar.
Ist ja erstmal eine Aussage, die können wir jetzt erstmal so stehen lassen, aber war der auch so gut damals schon?
Also ich muss sagen, unser damaliger Trainer fand ihn gar nicht so gut. Weil er eben schon, ist schon eigen, also der weiß schon, was er kann. Also das muss man als Stürmer, braucht man auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Und das hat er sicherlich auch. Also der kam auch so rüber, dass er im Prinzip was kann. War aber in unserem Probetraining gar nicht damals so auffällig. Da hatten wir noch relativ viele Stürmer, gute Stürmer. Da war der eigentlich gar nicht so auffällig. Aber zumindest hat das damals nicht gepasst. Also Trainer wollte nicht unbedingt und das, was er so für Vorstellungen hatte, das hat nicht unbedingt zu uns gepasst.
Welcher Trainer war das? Weil das klingt so ein bisschen wie Musikmanager, die so Sachen sagen wie, da war so ein Typ, der hatte eine Platte, die heißt Bochum und dann war da ein Song drauf, Currywurst, den habe ich gleich weggeschickt.
Naja, so das hat so, so vom Typ her, das hat halt bei uns, wo ich sage, Mensch, die waren nicht so begeistert. Das Trainerteam war nicht so begeistert und das Gesamtpaket für uns war im Prinzip nicht nach.
Kann ich mir, also das Gesamtpaket, das haben wir jetzt geklärt, aber ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass Ilja ist damit vorne, dass Ilja in einem Probetraining wirklich jetzt nicht auffällt. Ich schätze den jetzt nicht als Trainingsweltmeister ein. Also dass er im Training, also wenn ich jetzt im Spiel sehe,
fällt auch nicht auf, außer dass er durchschießt.
Der nimmt sich halt nur seine Auszeiten, ich halt damit sagen.
Ist wirklich Wahnsinn.
Hast du meinen Vergleich mit den drei Spielern?
Welchen meinst du das?
Na, Marek Mintal, Phantom, Shadar Shaqiri, die Waden und Messi, der linke Haken im Strafraum und der
Abschluss. Die Oberbeine eher Gartmüller. Also die Beine.
okay. Ich finde es geil, dass du was für unsere Generation hier noch mit in den Podcast reinholst. Ja.
Und vom Grundsatz her auch ein ganz feiner Kerl, absolut verbindlich, loyal, vertritt, wenn man dann denkt, er ist ja noch nicht so lange in Deutschland jetzt wie manch anderer, spricht super Deutsch und hat vertritt auf Werte, die dann manchmal auch wichtig sind.
Jetzt also, sag mal, Trainingsweltmeister auch nicht.
Er schießt doch im Training seine Tore.
Haben wir die Antwort. Hervorragend. Nein, alles gut. ich denke mich auch nicht verstehen und zusammen, was ich damit sagen wollte.
Du findest ihn so gut, weil du dich mit ihm verbunden fühlst, oder?
So nee, ich brauchte Training. Ich bin nicht so talentiert gewesen wie ihr. Der hat ja schon seine Stärken. Der hat einen riesig krassen Abschluss. Der hat ein geiles Timing, hatte ich auch. Aber der ist auch relativ schnell auf den ersten Metern. Und
stimmt, und einen linken Haken, da muss man schnell
und
sein.
Und ich glaube, den kannst du wirklich nachts wecken. Und der haut ja von 10 Bällen in der Box mindestens 8 rein. Und ich brauchte aber eine gute Trainingswoche in den höheren Ligen, um am Wochenende zu spielen. Ich musste mich im Training zu 110% quälen und reinhauen.
Beim Verbandsliga-Auftakt, da bin ich ja dabei. Ich werde den mal in Zeitlupe filmen. Dann kannst du dir das genau angucken, wie er das macht. Wenn du machst das,
Das ist, glaube, gefühlt, und da gehen wir wirklich ganz weit zurück, noch in Zeiten Darko Bazara und so, der beste Stürmer, den die Liga gesehen hat. Also.
Ja, beste weiß ich gar nicht.
Also vom
Verhältnis. Aber ich glaube, wenn du alles nimmst und das beim Stürmer sind es die Tore, dann ist das einfach.
Du gehst immer schon mit dem 1-0 ins Spiel.
Ja.
Gefühlt.
Ja. Wie ist denn das eigentlich mit den Fans zwischen in beiden Lagern? Ist da.
Gibt's nicht mehr, oder? Also.
Das verstehe ich nicht.
Ich hatte noch so Fanmärsche auf der Uhr. Wann waren das?
Das ist 4 Jahre her, 5 Jahre her.
Warum guckt ihr euch beide an und sagt, es gibt keine Fans mehr? Was ist denn hier los?
Woran liegt
das? Da kann Micha was zu sagen zu den Fanmärschen.
Okay.
Ja, die Fanmärsche waren ja immer von uns so ein Stück weit.
Okay.
Aber da gab es natürlich auch
okay.
auf der Thalheimer Seite Fans, die gewartet haben.
Ja, ist ja normal.
Wenn die Fans, die gewartet haben, nicht mehr da sind, dann
Okay, aber es gab richtig eine, können wir es Rivalität nennen zwischen den Fanlagern?
Ja, oder? Nicht so ausgeprägt wie damals, Grün-Weiß-Wolfen und Union Sandersdorf.
Das war krass, das war, da kann ich mich erinnern an die Freitagabendspiele.
Zack und Schärfer, mit brennende Puppen durch die Straße ziehen, Video drehen und so. Ja, ja.
Okay. Wie ist das mit Thalheim gewachsen? Weil ich also für einen Außenstehenden neulich am Dienstag erzählt, ich bin Freitag in Thalheim und nimm's mir jetzt bitte nicht böse. Seit den Ort habe ich noch nicht gehört. Also Bitterfeld kannte derjenige dann. Kein Fußball, überhaupt keinen Bezug zum Fußball. Also, ja, Bitterfeld kennt er, aber irgendwo von irgendwelchen Festivals. Also okay. Aber wo kommt denn die Rivalität auf einmal? Ist das geprägt der letzten 10 Jahre oder ist das schon noch vor Anno Knips?
Das hatte nicht mal was zwingend mit dem Verein zu tun. Das waren tatsächlich die Fans. Fans teilweise, die sich da so ein bisschen, weil für mich war es sowieso schwer, weil mit Grün-Weiß-Wolfen damals, ich habe es eine enge Verbindung zu Thalheim. Okay. Also auch ein Miteinander, eine Partnerschaft.
Also das waren die Herren aus der Abteilung körperliche Ertüchtigung oder was? Okay. So hört sich das zumindest an.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so, ich sag mal, Wolfen und Bitter, also Thalheim hat 1500 Einwohner.
Ja.
Er hat zu eigentlich eine Verbundenheit gehabt zu Grün-Weiß-Wolfen. Das lag auch damit, dass ja mein Vorgänger, der Kresin, war ja auch im Prinzip, ich glaube, Präsident und was in Wolfen und Geschäftsführer hierfür in Thalheim und hatten eigentlich dort eine gute Beziehung. Und wir haben für den Nachwuchs mehr oder weniger alle so, was Wolfen Nord im Prinzip, waren wir Anlaufstelle für die ganzen Juren, die im Prinzip bei uns mehr oder weniger trainiert hat. Dass die Fan Probleme kamen mehr so aus der Schulszene meiner Meinung nach raus. Bitterfeldschule, Wolfenschule.
Ha.
Und da ist das so ein bisschen gewachsen. Das war so vor der Corona-Zeit war das ein bisschen kritisch und das war auf einmal mit Corona war das auch vorbei, weil wahrscheinlich dann auch die Jahrgänge etwas älter geworden sind oder sich nicht mehr jeden Tag gesehen haben. Ja, also das war dann auf einmal eigentlich weggeführt. Mhm. Also das ist seit den letzten 2-3 Jahren gibt's da eigentlich nichts mehr.
Schade, ich hab's angeteasert.
Schade ist, was man halt auch an Zuschauerzahlen sieht.
Ja, ja eben. Also ich kann mich an eure Derbys erinnern, bei Sandersdorf, da waren 1000 mindestens. Mhm. In Wolfen.
Noch zu Thalheimer Zeiten noch. Wir hatten 600-700 in der Spitze und jetzt sind wir ja, im Mittel bei
80 am Freitag, oder?
Das denke ich jetzt nicht.
Was habt ihr dann geplant?
Also FSA hat ja mit 1000 Zuschauern gerechnet. Ich sag mal so 500, 600 Zuschauer werden es mit Sicherheit werden.
Also 1000 hätte jetzt auch mein Bauchgefühl gesagt, aber das die Story mit den Fans war mir jetzt neu.
Da bin ich halt mal gespannt. Also ich bin halt mal gespannt, wie das Wetter sieht jetzt momentan, sieht es gut aus. Aber Schulzeit ist, Ferien sind im Prinzip weg. Also normalerweise werden da schon ein paar Zuschauer kommen. Ja.
Wie läuft denn die Vorbereitung bei euch?
Die spannend, also wir haben relativ viel zu tun. Also das sollte man wirklich nicht so unterschätzen, dass man sagt, Mensch, wir haben ja mal ein Spiel, ja, für 1000 Leute, ob das jetzt Sicherheitsbestimmung, Zäune, Catering, wir haben jetzt eine super Leinwand, die wir immer noch nicht im Betrieb haben. Wir hoffen, dass wir das noch bis Freitag schaffen. Also wir haben schon wirklich noch ein paar Hausaufgaben zu machen. VIP-Bereich, ja, für alle Verantwortlichen vom FSA. Also ich sag mal, ja, das sind schon ein paar Sachen. Einlaufgehender, Fahnenschwenker und alles, was dazu gehört. Dann haben wir noch einen Schiedsrichter. Schiedsrichter-Lehrgang ist auch noch da. Die wollen das Spiel noch nehmen. Also da kommen 30 Schiedsrichter, die im Prinzip das als praktische Anschauung das Spiel nehmen wollen. Ist nicht schlecht für unsere Schiedsrichter, bin ich der Meinung. Die brauchen viel Praxis. Und dann
ist natürlich aber auch ein großer Druck auf den Schultern des Schiedsrichters vom Freitag, ja? Wenn da jetzt 30 Stück zu sitzen.
Wenn 30 hat, Zuschauer zugucken, wir hatten aber letztens warm gespielt.
Nee, ich meine, weil es 30 Schiedsrichter Anwärter sind. Also
Also natürlich haben die Druck, aber wir haben hier gespielt bei Fortuna Magdeburg und da waren die ganzen Schiedsrichterbeobachter da zum Lehrgang.
Alle.
Und die ganzen Beobachter haben dann das Spiel beobachtet. Und das Ergebnis von dem Spiel war dann eine heißeste Diskussion, dass unser Torwart das falsche Trikot anhatte. Da muss ich sagen, okay, weiß ich nicht.
Also ich kann zu den Schiedsrichter, also für die Beobachter kann ich nicht sprechen, aber ich war kürzlich auf so einem Schiedsrichterlehrgang, ich glaube in einem der Podcasts haben wir schon mal drüber gesprochen und da waren die ganzen hochklassigen Schiedsrichter auf so einem Lehrgang und haben sich über allerlei Dinge unterhalten und ich hatte das Privileg, so einen Vortrag über die Kommunikation mit den Ineos und sowas mitzubekommen und da war der ganze Raum für Schiris und natürlich, wenn man auch früher Spieler war und wenn man immer diese Diskussion hört und zuguckt, dann denkst du dir auch mal, wie reden denn die überhaupt miteinander und was ist da so? Und ich muss euch sagen, ich war von der ersten Minute an einfach fasziniert, wie offen, konstruktiv selbstkritisch die miteinander umgegangen sind.
Das kann
auch,
ich nicht behaupten.
Auch wie der Dialog war von den Schiedsrichtern in diesem Lehrgang. Ich spreche ja von dem Lehrgang und ich habe die ganze Zeit mir überlegt und ich war total begeistert davon. Und wie gesagt, ich bin komplett mit null Erwartungen da reingegangen. Und dann saß ich da und nach einer Viertelstunde habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie man das mal nach außen bringen könnte, dass halt Menschen wie du oder wie wer auch immer, Spieler und sowas, Spielerinnen, mal mitbekommen, wie die eigentlich hinter den Kulissen sich auseinandersetzen. Und dann kommt's, als ich dann gesagt habe, kann man das nicht mal filmen und oder dass Leute mit reinkommen. Und da wurden dann die Schiedsrichter wieder zu Schiedsrichtern und gesagt, naja, wir wollen schon nicht, dass man das hier so sieht. Und ich habe gedacht, wenn die Leute mitkriegen würden, wie cool ihr euch hier auseinandersetzt und wie großartig ihr miteinander sprecht, das war ein ganz großes Lob und das, hier ist null Ironie dabei und so, das meine ich komplett ernst. Und der Sportskamerad Pilz hatte da den Vortrag gehalten, das war mega. Aber wenn du sagst, die Beobachter beobachten dann das Trikot von
Torhüter. Das war dann das Ergebnis, ja, was ich noch im Nachgang gehört habe.
Was war denn an dem Trikot falsch?
Na, es hat nicht zum Trikot gepasst von Spielern, sie waren irritiert, es war ja, ähnlich, haben sie gesagt, ja. Ach so. Also, das hat er dann wahrscheinlich.
Würdest du was nicht in der technischen Besprechung vorher?
Ja, der Schiedsrichter hat es abgesegnet und der Schiedsrichterbeobachter hat mal gesagt, Mensch, das kann man nicht machen.
Das ist ja sehr großartig. So, also halt mal fest.
Ich weiß gar nicht, wer pfeift. Also ich weiß gar nicht, wer pfeift. Ich habe mir auch nicht gesehen, wer überhaupt der Schiedsrichter
ist. Patrick Kluge, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich gestern mitbekommen.
Kümmerst du dich um sowas? Also guckst du, wer vorher pfeift bei solchen Spielen oder so?
Gar nicht. Natürlich nicht.
Ganz wichtig ist, Danny hat die Frage gestellt, als man noch nicht zuhören konnte, welche Art von Manager / sportliche Leiter seid ihr? Du sitzt mit auf der Bank?
Ja.
Du sitzt mit auf der Bank?
Also meistens.
Und so aktiv?
Nein, gar nicht. Um Gottes Willen, das ist absolut so jetzt Gebiet vom Trainer.
Also du sitzt und quasi so wie Uli Hoeneß früher da sitzt mit dem Anorak und dann so. Du denkst gleich wieder, dass ich das jetzt mit finanziellen Sachen meine. Das meine ich überhaupt nicht. Mir ging es jetzt gerade um den Typen, wie der da immer saß.
Deswegen der dicke Anorak.
Der dicke Anorak, genau.
Ja, ja, schwatze dann halt mit einem dritten Co-Trainer oder Mannschaftsbetreuer.
Ich glaube ja auch, dass Uli Hoeneß sich früher mit Sepp Maier immer schmutzig bezahlt
hat. Und wenn ich zu viel quatsche, kriege ich halt auch mal Feuerwerk vom Bär. Ja, also das ist so ein Trainer, wenn ich dem, ich glaube, dem würde ich einmal versuchen, irgendwas zu erzählen, was er zu tun hat oder zu machen hat, da würde er sagen, Kumpels, mach's noch einmal. Sonst entweder boxe ich dich oder ich gehe.
Ich boxe dich?
Ist er immer noch FCM aktiv?
Aktiv nicht.
Nee.
Nein.
Riesen FCM-Fan, Per Rosemeyer. Ungewöhnlich in dem Bereich.
Okay.
In Bitterfeld, also bei Donny dazu.
Relativ weit weg.
Viel? Ah, okay.
Und du bist nicht auf der Bank?
Na, in der Nähe. Es kommt immer drauf an, ist die Bank schön? Ist es, wie ist es Gelände? Wie ist der Sportplatz?
Ich bin so froh, dass ich dich heute kennengelernt habe. Was erzählst du denn? Es kommt drauf an.
Na ja, wie schön ist es? Also sitzt man dort gemütlich? Also ich setze mich jetzt nicht auf jede Trainerbank, wo ich mit den Spielern so sitze. Ja, das muss halt passen. Kann ich daneben stehen? Meistens stehe ich eigentlich lieber gerne, weil ich kann Fußball in Sitzen nicht gucken. Also normalerweise das Sitzen ist man ohne Emotionen. Also man muss, also ich stehe lieber beim Fußballspiel, dann kann ich auch mal einen Schritt nach vorne machen, dann kann ich auch mal in der Luft springen. Das ist mir
jubelst du aktiv, wenn du ein Tor schießt?
Ja,
also ich kommt drauf an,
wann. Am Freitag gehe ich von aus, ja. Ja, das kommt schon mal vor.
Ich hoffe, es wird kein Diver Richtung Bitterfelder Bank, wenn er am 90. das 1-0 macht.
Nein, das habe ich das letzte Mal schon gemacht, Bitterfelder Platz gestürmt.
Wirklich?
Ja.
Ist ja richtig sympathisch.
Ja. Nein, aber das kommt ja halt nicht so oft vor. Also das muss schon dann wirklich ein besonderes Spiel oder ein besonderes Ergebnis. Na klar, dann kann man auch seine Emotionen, wenn man dabei ist, eigentlich nicht.
Weißt du, wenigstens ein Faserriss zugezogen?
Ich hatte vorher einen, also ich war erstaunt, dass sie das ja auch nicht gemerkt haben. Weil ich hatte eigentlich ein bisschen Probleme oder immer noch Probleme, muss eigentlich noch operiert werden. Aber da habe ich es gar nicht gemerkt. Nein, also da waren die Probleme ja nicht spürbar.
Der Vollständigkeit halber, wie jubelst du? Jubelst du bei Toren und nicht? Also springst du da hoch oder bist du?
Tatsächlich meistens, da ich so grundsätzlich ein introvertierter Typ bin, für mich so ein Stück weit. Wenn natürlich irgendwas, dann kann ich auch mal, muss mal raussehen.
Meistens aber weinen wie in der Torprämie.
Ja, stimmt.
Ja. Oh, jetzt haben sich meine Ohren geöffnet.
Nein, bei uns gibt's keine Torprämie für keinen Spieler.
Okay. Was wäre jetzt justiziabel, wenn du das jetzt nicht die Wahrheit wäre, wäre es justiziabel, das weißt du. Also gehe ich davon aus, dass die Wahrheit ist.
Die Wahrheit,
ja. Es wäre spannend, wenn Hilariani einfach 2-1 läuft und nicht abspielt und daneben schießt, dann weißt du, dass Michael Ohm hat.
Ich weiß nicht, ob das vor Gericht standhalten würde als Indiz, oder?
Also, ja, also ich kann das ja, also gute Entscheidungen, wenn es das bei euch nicht gibt, finde ich auch sehr gut. Ich hatte es auch einmal, zweimal, dreimal angeboten bekommen. Ich sagte, das ist halt also viel Geld, ja, aber bitte nicht als Torprämie, weil das macht dich irgendwann angreifbar. Und es wird immer eine Situation geben als Offensivspieler, wenn du Tore schießen sollst und du schießt mal keine Tore oder du schießt halt mal aufs Tor, wo du eigentlich abspielen musst, dann ja, könnte das immer...
Ich persönlich finde die Formulierung viel Geld gerne ja, jetzt auch nicht gerade unproblematisch, aber ist dein Ding.
Ich hatte einmal eine Torprämie, aber das war mehr im Spaß mit Dan Lochmann. Für wenn er zwei Tore im Spiel schießt, bekommt er pro Tor 10 Euro.
Achso, du meinst, es ist eine Art Wette ja gewesen. Ist, ja.
Ein Stück weit, ja. Aber das, da war der 19 und dann hat er tatsächlich, oder 20.
Stimmt,
und dann,
ist ja
von der noch so, ja. Ja, und dann hat er Grün-Weiß-Wolfen noch. Und dann hat er tatsächlich, ich glaube, 8 Doppelpacks geschnürt in der Saison.
Ich finde da die Variante aus meiner internationalen Altherrenkarriere viel besser. Wenn du aussichtsreich in Position warst und daneben geschossen hast, musstest du was zahlen. Und das finde ich, ist irgendwie, das ist vom Leistungsgedanken noch viel cleverer. Also da reden wir aber vom Bereich Bier. Ja. Da hätte man schön mit einer Brauerei irgendwie dem machen müssen. So, Danny, was ist denn jetzt mit dir? Ich guck dich gerade so an. Du hast so, gibt's der Rucksack mit dem Favoriten liegt immer noch hinten in der Ecke. Wem setzen wir den auf?
Ja, schon. Bitterfeld. Schon Bitterfeld. Ich freue mich generell über dieses Spiel. Ich finde, das ist für ein Eröffnungsspiel mal was anderes, was wir auch als Verband machen. Auch natürlich dem geschuldet, weil, glaube ich, normalerweise immer die Aufsteiger gegeneinander spielen. Ich durfte auch mal vor 12 Jahren, 13, 18 Jahren mal Eröffnungsspiel machen. Das war eine coole Sache mit den Einlaufschildern und so weiter, mit der Zeremonie. Finde ich schon ganz cool. Ist für Spieler auch mal was. Gerade für eure junge Truppe, glaube ich, ist das ganz cool. Und ja, die Frage ist noch an mich, die mich so bewegt. Wie ist denn das zustande gekommen, das Eröffnungsspiel? Also ich weiß, dass Warnau nicht wollte oder konnte. Emselo hat auch gesagt, nee, erstmal nicht. Und dann wurden ihr beide kontaktiert. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ja. Die Idee ist nicht bei uns entstanden,
Sagen wir es mal so. Ja, okay. Okay, und dann wurde angerufen, Mensch, kannst du das vorstellen? Und dann, ja, coole Sache. Ich persönlich finde das halt sehr gut, weil sicherlich ist das für einen Aufsteiger auch immer cool, aber ich ergänze meine Meinung dazu, das ist unser Event beim Verband, nicht unser, sondern das Event, wo wir auch nach außen gehen können und
sagen, Premium-Liga.
Wir haben eine Strahlkraft, wir haben ein geiles Spiel und wir haben ein Derby. Und gerade jetzt in diesem Jahr mit den beiden Aufsteigern wäre das natürlich schwierig geworden. Ich hätte denen das beiden auch gegönnt und von daher ist diese Konstellation jetzt natürlich gut, weil in Warnow ein Derby ist schwierig und Emselo, gut, das wäre natürlich gegangen mit Sangerhausen wahrscheinlich, als kleines Derby. Auch von daher bin ich mit der Paarung äußerst happy.
Ich bin äußerst happy, erstens mal, weil wir auch die beiden zu Gast haben hier. Das erhält mich gerade die ganze Zeit. Gibt's eigentlich einen Stream, haben wir da auch wieder am Start, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das weiß, Dreik, aber du hast das schon wissen, ja. Wir beide haben ja gesprochen. Ja, es wird einen Livestream geben auf YouTube, dass wir da auch Leute abfangen, die vielleicht nicht dabei sein können, die vielleicht parallel noch in der Kabine sitzen, weil sie parallel Spiele sind. Findet ja auch in der Verbandsliga, finden zwei Parallelspiele statt. In der Landesliga Nord und Süd sind ein paar Spiele. Und vielleicht haben die ja Bock, danach reinzuschalten, davor reinzuschalten. Da wird es jetzt einen Stream geben. Und den hoffe ich einfach auf ein volles Haus. Mein Tipp sind 870 Zuschauer.
Wie viel? 870?
870.
Wäre schön.
Aber ich liege in der Regel immer daneben.
Wie viel kommen von euch mit? Wisst ihr das, ob ihr so mitreisende Menschen habt jetzt?
Das ist schwierig.
Kann man nicht sagen, ne? Nee. Also jetzt mal ohne Quatsch, wenn man jetzt, ich nehme euch beide als engagierte Männer wahr, ja, jeweils für den Verein. Ihr seid ja auch noch Geschäftsleute. Also du bist ständig in Magdeburg, bist unterwegs. Du kamst auch mit so einem fetten, gebrandeten Firmenwagen hier rein. Ihr habt halt richtig was, ihr seid die Geschäftsführer oder Firmenleiter, Niederlassungsleiter, was auch immer. Und dann arbeitet ihr so für den Verein. Und wenn dann diese Fanresonanz so abnimmt, macht das was mit euch? Kümmert ihr euch da gar nicht drum oder so? Weil letztendlich willst du ja, um Identifikationspotenzial für die Region zu schaffen, weil das ist immer ein Argument, würde ich sagen, was ich immer glauben würde. Ich möchte für unsere Region Identifikationspotenzial schaffen. Und wenn du dann merkst, dass die Fans immer weniger werden, ist das nicht scheiße?
Also bei uns ist ein Stück weit, wir kommen vom Zuschauerschnitt 38
ja. In
2019 und sind jetzt bei 116, 117.
Also es geht
bergauf. Das Minus, und das ist ja dann eher...
Macht er da was aktiv, auch zum Beispiel multimedial oder sowas?
Na, hauptsächlich Social Media. Da sind wir, auch, glaube ich, wirklich gut aufgestellt in dem, was wir tun. Das sieht man in den Followerzahlen. Auch dann im...
Habt ihr jemanden abgestellt, der das macht? Oder macht er das
auch? Alles Leute abgestellt. Okay. Tatsächlich. Also ich glaube, das ist auch Teil des Erfolgs, dass wir im Verein so jetzt aufgestellt sind mittlerweile, dass halt wirklich einzelne Leute oder dann halt meistens Pärchen Themen bespielen, wie zwei Mann, die halt ausschließlich das Thema Förderanträge was bei den meisten Fußballvereinen ja brach liegt, die natürlich auch eine Amtssprache sprechen, weil sie selber auf dem Amt arbeiten, was natürlich Vorteil ist. Nachwuchs, was man da in den letzten Jahren, gerade unser Nachwuchsleiter Stefan Schröder bewegt hat, Wahnsinn. Wird noch ein Weilchen dauern, bis wir partizipieren können. Aber wir haben jetzt 13 Nachwuchsmannschaften.
Habe ich gesehen, relativ gut besetzt. Ja. Frauenmannschaft fehlt bei euch noch.
Ja, ist aber man schafft das und alles immer. Manchmal überholt man sich auch ein Stück weit. Also auch der Verein an sich ist mittlerweile so aufgestellt, dass man sagen kann, man kann den berühmten nächsten Schritt, was keiner mehr hören kann, gehen und auch in der Oberliga bestehen.
Als selbe, selbe Frage, wie ist es bei euch?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist richtig, wenn man sich in ganzen Tag damit beschäftigt oder allgemein die ganze Woche damit beschäftigt und was man dann ja wirklich für einen Aufwand hat und nicht nur ja ich oder alle, die drumherum sind. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, für wen man das am Ende des Tages ja wirklich letztendlich macht und ob sich die Sache auch wirklich lohnt. Das ist eine spannende Frage, weil ich die mir selber schon ein paar Mal selbst gestellt habe. In erster Linie natürlich um den Nachwuchs. Der Nachwuchs ist wirklich die Kinder, die wir haben, glaube ich, 140 oder 150 Kinder. Das ist schon Wahnsinn. Da fehlt mir einfach, dass natürlich in den unteren, also gerade G, E, F, da sind die alle noch dicke da. Manchmal habe ich leider mal so das Gefühl, dass auch die Eltern froh sind, dass die Kinder bespaßt werden und sie bringen sie auf den Sportplatz und irgendwann lässt das dann im Prinzip nach und sie sind nicht mehr so nachhaltig dabei und drängen auch die Jungs zum Sport, weil das einfach dann, umso höher die werden, C, B, A, fällt das dann im Prinzip natürlich ab. Und das ist eigentlich ja, und das sehen wir jetzt, was das ausmacht, ob ich nun Spieler, kommen wir wieder aus der Region, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn jetzt gerade bleiben wir bei den 5 Spielern, die ich im Prinzip jetzt, die bei uns im Nachwuchs gespielt haben, da kann ich natürlich sagen, von den 5 Spielern bringt mindestens jeder 4 Zuschauer mit. Ja, mindestens. Da kommt mindestens der Freundin, da kommt mindestens der Freund, da kommt der Fadi und der Mutti. Und dann ist das natürlich schon ein Unterschied, als ob ich natürlich dann jemanden, da brauche ich nicht mal weit greifen, aus Leipzig, da kommt vielleicht, wenn ich Glück habe, der Fadi mit oder vielleicht, wenn ich Glück habe, der Freundin, aber mehr auch nicht. Und gerade jetzt in Farnstedt, wir haben Farnstedt gespielt, also ich hätte letztes Jahr, wäre ich der einzige Fan gewesen, wahrscheinlich in Farnstedt.
Oh Gott.
Okay. Ja, weil keiner mit hinfährt. Wir hatten doch tatsächlich 10. Ja, also es waren 10 Leute, die im Prinzip mit waren. Und das waren eben auch nur Freunde und Eltern von den 9 Spielern, die im Prinzip mitgefahren sind nach Farnstedt. Und das ist eben genau der Punkt, wo man sagen muss, das verbindet, da wächst das eigentlich. Und da wächst dann auch die, gerade jetzt, wenn wir wieder vom Freitag kommen, da helfen Muttis mit an der Kasse, da helfen Muttis mit im VIP-Bereich. So im Prinzip, so wächst das ja zusammen. Ja,
ich hätte übrigens nichts dagegen, wenn Fadis im VIP-Bereich auch das Bier reichen. Weil du jetzt, fand ich jetzt alles
okay. Nein, aber Fadi steht draußen am Bierhängen. Ja, ich sag, das ist rein theoretisch, ist das ist eigentlich so die Sache, warum macht man das? Ja, am Ende des Tages muss jemand kommen und sich muss dafür interessieren. Wenn keiner auf den Sportplatz kommt und keiner da hinguckt, dann kann man die ganze Chance sein lassen. Ja, weil das einfach ein wahnsinniger Aufwand ist. Und wie du schon gesagt hast, wir haben alle noch nebenbei was zu machen. Und der Dach fängt früh an mit Fußball und Arbeit und hört abends irgendwann auf mit Fußball. Man hat eigentlich nur Stress. Und wenn man unter Verantwortung ist, wie ich zum Beispiel, kann das Spiel, denn so mein Spiel genießen, das hat man eigentlich gar nicht. Also wenn wir verlieren, bin sowieso ich dran schuld, gefühlt. Wenn wir gewinnen, ist der es durchschossen hat, war der Held. Ja, und so ist das halt. Ja, das man hat gar nicht die. Früher konnte man am Sportplatz gehen, da konnte ich ein Spiel gucken, konnte da draußen ein bisschen rumblödeln, konnte, jetzt muss ich aufpassen, mit wenig rumblödle, wenig was erzähle und wenig was sage. Wenn man unter Verantwortung steht, ist das schon alles ein bisschen schwierig. Ja, also ich habe davon nichts von dem Spiel. Außer Anspannung, Stress und alles, was so drumherum ist. Und deswegen sollte schon wirklich jemand da sein, den das auch interessiert, der dafür da ist.
Wie ist die Zahlenentwicklung bei euch? Hier haben wir gehört, 38 zu 100 und ein paar Ebbelstückchen im Moment. Und bei euch?
Naja, 38 zu 100 noch was. Ich sag mal, Wolfen haben nicht die Zuschauerzahlen, die wir jetzt haben, weil das sicherlich auch Wolfen und Bitterfeld, das ist meiner Meinung nach, in Bitterfeld haben sie mehr Zuschauer als in Wolfen. Wir haben, wenn wir Freitag spielen, haben wir auch so, die Zuschauerzahlen sind da relativ konstant. Das sind immer irgendwo mindestens 100, unter 100 Zuschauer. Freitags, Samstag ist immer schwierig. Ja, gerade jetzt hat ja Danny vorhin die ganzen Vereine ringsherum vorgelesen. Samstag ist fast unmöglich. Ja, und dann spielst du vielleicht Samstag der weiteste Gegner, ich sag mal Haldensleben. Oder wenn wer denn Samstag kommt oder gerade legen.
Mittlerweile Warnau.
Warnau, ja, das interessiert dann keinen. Ja, das ist dann, und ob du denn in der Oberliga spielst und dann kommt Bautzen, das interessiert doch keine Sau.
Habt ihr Social Media Aktivitäten auch?
Da sind wir schwach aufgestellt. Also das ist jetzt nicht unsere Stärke, weil da findet sich immer keiner, der sich so richtig damit beschäftigen will, weil das ist ja auch zeitintensiv. Also das kann man auch mal nicht einfach so mal nebenbei machen. Da braucht man eigentlich jemanden, der sich ein bisschen im Verein auskennt. Wir haben jetzt einen jungen Spieler aus der zweiten Mannschaft, der macht das jetzt so ein bisschen nebenher. Aber ja, das ist jetzt meine Generation, ist das halt nicht. Also ja.
Ich glaube, dass meistens eine Lösung gerade in dem Bereich gar nicht so weit weg liegt. Ja. Also es gibt immer einen Freund oder eine Freundin irgendwie von einer Spielerin oder einem Spieler oder so weiter.
Die müssen das so machen.
Und da müsst ihr vielleicht, kannst du, wenn man dann Aufruf startet, vielleicht hört ausgerechnet jetzt jemand auch aus dem Bereich zu und sagt sich, Mensch, ich wusste gar nicht, geh ich schon mal zum Reik und sage hier.
Also da sind wir wirklich jetzt vielleicht hoffentlich dran, dass wir jetzt jemanden gefunden haben, der sich da ein bisschen intensiver drum kümmert. Aber das ist so bei uns, hatte jetzt gerade, habe ich jetzt die letzten Male neu gemacht.
Sieht gut aus.
Ja, wo man im Prinzip was gepostet hat, wo ich sage, da bin ich auch froh, dass sich da jemand breit erklärt hat, das zu machen. Weil das ist wirklich, das fällt so ein bisschen bei uns hinten runter. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, wir haben ja letztes Jahr so kurz angeboten, auch mal so kleine Online-Seminare, wo man ermutigen, wo wir die Vereine ermutigen wollten und auch so kleine Tricks verraten haben. Weiß nicht, ob wir das demnächst auch mal wieder machen.
Gibt's dies Jahr noch zweimal tatsächlich.
Bitte?
Gibt's dies Jahr noch zweimal.
Noch zweimal und vielleicht kommt da ausgerechnet von euch jemand online dazu. Apropos online, Danny, seit heute ist unsere neue Homepage online.
Ja.
Wir müssen unbedingt die Leute darauf einladen, mal drauf zu klicken. Sieht alles neu aus. Ganz wichtig ist, ich übernehme das jetzt, damit es nicht komisch klingt, weil ihr Danny ja immer in seiner Danny-Haftigkeit kennt, aber ich habe in den letzten Wochen einen Danny kennengelernt, der sehr demütig und mit krummem Rücken durch die Gegend geeiert ist, weil das eine harte Arbeit war mit den betreffenden Menschen. Viele aus der Geschäftsstelle haben da mitgeholfen, Robert Kegler etc., Luis, die neue Homepage zu erstellen. Klickt da einfach mal drauf. Die haben da wirklich alles gegeben, damit das fresher ist, moderner ist und schöner. Und wenn am Anfang irgendwas nicht funktioniert, seid nicht sauer, schreibt nicht gleich Haterbriefs oder Briefe oder Hassnachrichten, weil das ist ganz normal. Wenn ein neues, komplexes Online-Ding an den Start geht und man nicht bei Apple arbeitet, dann sind meist Kinderkrankheiten vorprogrammiert und das passiert sogar bei anderen großen Firmen. Jetzt habe ich Apple gesagt, also muss ich jetzt noch Microsoft sagen und Jeff Bezos und was weiß ich. Irgendwie mit seinem komischen Amazon. Also klickt mal drauf. fsa-online.de. Adresse hat sich nicht geändert, aber die Seite ist super. War das zu deinem Vergnügen gerade und bist du zufrieden, Danny?
Zufrieden bin ich, wenn alles funktioniert.
Okay, in einem halben Jahr frage ich dich nochmal.
Der Schimmel ist ja mit so einer Internetseite, wirst du halt nie fertig. Vergleiche das
wie ein Haus.
Vergleiche das wie so eine erste Männermannschaft. Wenn du da sportlicher Leiter bist, dann bist du halt nie fertig. Selbst wenn ihr jetzt aufsteigt in der Oberliga, muss das ja eigentlich nur ein Zwischenstritt sein.
Wenn du den besten passenden Spieler auf Position 14 installiert hast, dann sagt der Stürmer, ich wechsle von Bitterfeld jetzt nach Thalheim. Passiert nicht, meinst du? Passiert nicht? Das habe ich mit Absicht genau so gesagt gerade.
Ja, das letzten Jahr noch nicht passiert.
Ich meine, grundsätzlich geht schnell. Ja? 2018, 2017, da habe ich Salle angerufen, also Saalbach, und habe gefragt, ob er noch Spieler hat. Also, ja, das Fußballgeschäft so schnell ewig.
Ob er noch Spieler hat.
Ob er noch Spieler hat, die hinten runterfallen für uns.
Ach so.
Also, das,
eine Anekdote möchte ich noch aufgreifen, was ich an der Stelle noch sagen möchte, ist zum einen, Raik, dass du früh dabei bist mit Fußball, weiß ich, weil ich habe dich mal geweckt um 6:45 morgens, kannst du dich erinnern, so ein Spiel verschieben mussten. Ich bin gerade aus der Kita raus.
Ich dachte, du hast
Raik an und fragst, ob wir nicht Freitagabend
eine Woche spielen können. Wie lange ist das her?
Dreiviertel Jahr, letztes Jahr.
Achso, dann ist das genau die Zeit, wo du überall gebettelt hast, ob du noch einen Vertrag kriegst.
Nee. Das stand nicht zur Debatte. Zwei Vereine, die nie
wollten. 3:45, weil ich das nicht gehört.
Und was mir wirklich noch zu kurz kommt bei Thalheim, weil ich kenne ja den Volksmund, der auch bei uns hier im Norden herrscht, mit nur Spielern, die ja nicht aus Thalheim kommen oder nicht mal aus Deutschland. Es ist mir jetzt schon ganz oft aufgefallen, dass ich das halt höre und ich muss da mal eine Lanze brechen, weil was mir da zu kurz kommt, ist, dass man den Menschen, und es geht um Menschen, da halt eine Perspektive gibt. Also du holst die ja nicht hierher, weil die ja Fußball spielen sind, sondern die versprechen sich ja von einem Wechsel nach Deutschland in der Regel erstmal ein anderes Leben. Und jetzt mal die Ukrainer außen vor, habt ihr auch Spieler mit anderen Nationalitäten, die kommen hierher und jetzt nehme ich meinen Weg hier als Beispiel, der wird hier integriert, der hat einen Job, ist im Fußball mit dabei und das kommt mir an der Stelle immer zu kurz, wenn ich dann höre, naja, da spielen halt nur Spieler aus dem Land und da spielen nur Spieler aus dem Land. Also da würde ich für euch jetzt mal eine Lanze brechen, weil es halt, glaube ich, in Sachsen-Anhalt auch in der Verbandsliga immer zum Grundtenor geworden ist, dass man da auf solche Spieler setzt und das finde ich da irgendwie nicht angemessen.
Zumindest eine Sichtweise, die man mal im Hinterkopf behalten sollte.
Ja,
und nicht nur da.
Wie siehst du das, Raik?
Naja, ich sag mal, das ist ja auch, ich sag mal, da gehören immer Geschichten dazu. Ich sage gerade mal Ukrainer, bleiben wir erstmal bei den Ukrainern. Wir waren gar nicht die Mannschaft mit den ersten Ukrainern, sondern eigentlich Bitterfeld hatte zwei Ukrainer. Wenn ich zähle, glaube ich, drei mit Potapenko und Dennis Gunik.
Potapenko letztens 11. Jahr.
Also 11. Jahr und ich glaube Dennis Gunik, weiß nicht, ob da noch einer war. Und jedenfalls war Corona und wir hatten gar keinen. Also wir hatten gar keinen Ukrainer. Und in der Corona-Zeit durfte ja keiner das Haus verlassen und ich habe immer bei mir jemanden, weil ich ja doch mal übers Haupttor geguckt habe, vorbeirennen sehen in der Bitterfeldjacke. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch nicht etwa Potapenko, der wohnt doch hier bei in Brena und rennt bei mir ja jeden da rum. Und dann habe ich den einfach mal angesprochen, wer er ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Dennis Gunik war.
Wie, du hast unseren Spieler angesprochen?
Und dann habe ich Dennis Gunik angesprochen.
Das klingt wie einstudiert gerade, als wäre das ein geiler Sketch von Murillo.
Durch die Corona-Zeit hatte der mal im Prinzip auch Besuch durch seinen Vater. Also der ist immer von der Ukraine nach Deutschland gependelt und hin und her. Und da haben wir öfters mal einen Abend dort verbracht und haben zusammengesessen. Und jedenfalls ist ja dann der Krieg irgendwann ausgebrochen. Und genau dann hat mich der Vater von Dennis Gunik angerufen und hat gesagt, Mensch, Raik, hör zu, ich habe hier ein Problem. Ich habe hier eine Fußballschule in meinem Ort und habe hier 16, 17-jährige Fußballer, die müssen unbedingt das Land verlassen, weil die Angst haben, dass sie eben natürlich A, wegen Krieg und B, dass sie eingezogen werden, hast du nicht die Möglichkeit, neuen Fußballer unterzubringen. Und damit fing das eigentlich an, um zu sagen, Mensch, was mache ich denn jetzt mit neuen Fußballern? Also wo bringe ich die unter? Und wer ich sage, nein, wir haben keine A-Jugend, wir könnten denn die komplett, können jetzt noch ein halbes Jahr B-Jugend spielen, dann machen wir eine komplette A-Jugend mit Ukrainern. Und hat gesagt, okay, ich schick die vorbei mit dem Trainer, der guckt sich alles an. Der Trainer ist vorbeigekommen, hat sich alles angeschaut, hat sich unsere Länder angeguckt, hat gesagt, hier, ich gebe dir meine neuen Jungs in der Hand, bitte kümmere dich um die Jungs. Und dann standen wir da. Dann mussten wir Wohnung besorgen, dann mussten wir im Prinzip Muttis besorgen, die natürlich, weil die ja alle noch nicht volljährig waren, die dann im Prinzip ja für die Jungs sozusagen
Vormund waren oder sowas.
Vormund waren. Und dann hatten wir natürlich auf einmal eine A-Jugendmannschaft mit 9 Ukrainern und ein paar Deutschen, die natürlich alles weggeschossen haben und alle Dörfer ringsrum waren in
heller Aufregung.
Heller Aufregung. Ja, und die eigentlich am größten geschrien haben, die uns die Schiedsrichter auf den Hals gehetzt haben, gesagt haben, die spielen unfair und sonst was, die haben mittlerweile alle mehr Ukrainer als wir. Jedenfalls waren das so im Prinzip der Anfang von den Ukrainern. Ja, und wenn du natürlich dann von den 9 spielen jetzt noch 2 bei uns, es sind nur noch 2 übrig. Ich glaube, nur noch einer spielt noch in Dessau jetzt und einer spielt in Reppichau. Alle anderen sind eigentlich entweder nach Amerika ausgewandert, beziehungsweise auch zurück in der Ukraine. Also sie wollten auch für ihr Land kämpfen, dann wo sie 18 waren. Also auch tatsächlich auch recht gute Spieler, die eigentlich wieder zurückgegangen sind. Und durch diese Ukrainer sind natürlich dann, das, was ja Micha vorhin gesagt hat, Spieler holen Spieler. Hier führt jede Woche Ukrainer vor der Tür. Ja, und somit hatten die natürlich auch eine gewisse Qualität, wo wir eigentlich gar nicht mithalten konnten, um zu sagen, Mensch, ich war gar nicht in der Lage zu sagen, ich schicke euch weg, sondern ich brauche euch eigentlich und bin froh, dass ihr da seid. Und so hat sich das eigentlich mit den Ukrainern entwickelt. Wir haben denen eigentlich eine Perspektive geboten, Wohnung, Lehrstellen. Und jetzt sind wir eigentlich ein bisschen zurückgerudert, da man eigentlich merkt, dass die das gar nicht so annehmen. Also gerade die Integration, so ein bisschen problematisch. Sind wir jetzt eigentlich auf dem Weg wieder, deswegen haben wir dieses Jahr, glaube ich, 4 abgegeben, 4 Ukrainer, nur einen dazugeholt, dass wir eigentlich von den Ukrainern ein bisschen lieber wieder austauschen gegenüber Deutsch. Beziehungsweise dann eben natürlich mit anderen Nationen, wie eben Francis Nwege, der übrigens auch als Flüchtling zu uns gekommen ist, der in der Ukraine gespielt hat, in der 2. Liga. und musste dort auch das Land verlassen als Flüchtling. Und somit ist er bei uns gelandet, auch durch die Ukrainer. Mehr oder weniger war dann noch im Weißenfels zwischendurch. Ist dann vom Weißenfels eigentlich, haben sie gesagt, Mensch, wir können mit ihm ja nicht so richtig was anfangen. Neben ihrer versorgten Arbeit, Wohnung. Der hat sich wahnsinnig integriert, also so wie man sich das eigentlich wünscht. Der hat gearbeitet, selbst mit bei uns gearbeitet, zuverlässig, pünktlich, alles. Ja, leider musste er das Land verlassen, weil er eben nicht als Flüchtlingsstatus anerkannt worden ist, musste er im Prinzip Deutschland verlassen, was sehr schade war, weil er wirklich eigentlich sich hier voll angepasst hat. Ob er jetzt wieder zurückkommt, das steht noch in Stern.
Versucht ihr da was aktiv mit
der Politik? Ständig hintenrum, also da gibt's immer irgendwelche Aktionen, da ist immer noch nicht die Hoffnung verloren, dass er vielleicht irgendwann jetzt demnächst wieder auftaucht. Bis Freitag wird's, also bis morgen wird's ein bisschen knapp, aber ansonsten sind wir natürlich dran, dass er natürlich wiederkommt, weil ich sehe, wir haben so viele, das war ein bisschen politisch, wir haben viele Ausländer in Deutschland, viele Probleme damit, aber ich sage, ich bleibe dabei, das war einer, der sich voll integriert hat, den man nicht gemerkt hat, der im Gegensatz, der hat bei uns mit Nachwuchs trainiert, der hat mit Fußball gespielt, der hat gearbeitet, also der ist mit meinen Jungen feiern gegangen, die waren unterwegs, also ich sage mal, der hat sich auch mit uns Bockwürstchen gegessen, ja, auf Arbeit, wo ich sage, war voll mit dabei. Und solche Leute müssen dann das Land verlassen, das fand ich sehr schade. Ja, und das war natürlich auch so ein bisschen Knackpunkt bei uns in der Mannschaft, muss ich auch sagen, im Winter. Gerade weil dann doch natürlich ein erfahrener Stürmer, der auch voll Führungsspieler war, der natürlich dort auch eine Lücke gerissen hat. Und jetzt die Jungs eigentlich auch darauf täglich warten, dass er wieder zurückkommt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also das ist echt schade. Und so ist das eigentlich mit den Ausländern mehr oder weniger entstanden. Genauso Franzosen. Ich hatte einmal einen Franzosen, den ich durch Zufall, weiß ich auch nicht, wie der zu mir gekommen ist, aber mittlerweile hat, glaube ich, Jans Frankreich meine Telefonnummer. Ja, es ruft jede Woche Franzose an, ob er bei uns vorspielen kann.
Warum habt ihr den nicht vom FCM geholt? Der kam ja jetzt aus Frankreich.
Ich glaube, da war besetzt, als der Mandy angerufen hat. Wie scheiße fühlt man sich? Da
hast du wieder in Bremen auf der Straße geguckt, ob der Spieler, vom Bitterfeld vorbeilaufen.
Weil wir haben ja eben nicht die dicken Jacken an. Ich muss halt auf der Straße gucken. Und wir sind halt...
Was für ein Glück für den FCM, dass der nicht bei dir angerufen hat.
Und das ist ja das Nächste. Egal, ob die Spieler jetzt ja, woher die kommen, ob die jetzt aus der Ukraine kommen, ob die aus Frankreich kommen, aus Portugal, aus Afrika, die müssen bei uns arbeiten. Ja, die müssen sich irgendwo einen Job suchen und das ist halt immer ein Riesenproblem. Wir unterstützen die natürlich auch mit dem Job. Die deutsche Sprache ist ja wichtig. Meistens sprechen die ja nicht mal richtig Englisch. Und das ist halt problematisch. Deswegen nützt das auch nicht, wenn sich da die Fußballer die Klinke in der Hand geben und bei uns vorspielen, sondern die müssen halt versuchen, ein bisschen Deutsch zu sprechen, damit wir die auch irgendwo integrieren können, damit die halt irgendwo arbeiten, ganz normal leben, Wolfen bei uns im Prinzip eine Wohnung haben dort vor Ort. Und nicht irgendwo eingefercht zu neunt in irgendeiner Wohnung leben und nur zum Fußballspielen rausgelassen werden. Sowas machen wir nicht, sondern die müssen sich rein theoretisch schon wirklich hier irgendwo integrieren. Und deswegen sehe ich das immer gar nicht so wie typische Ausländer oder sonst was. Na klar sind das irgendwo Ausländer, aber nicht hierher kommen, um irgendwo hier durch Fußball Leben zu haben und den ganzen Tag im Bett zu liegen. Das funktioniert leider bei uns nicht.
Habe ich ja das Thema nochmal gut bearbeitet mit Reik.
Habt ihr ähnliche Geschichten oder Probleme und welche Landestelefonnummern sind in deinem Buch?
Gar nicht so viele.
Okay.
Wie gesagt, wir hatten ja schon Potapenko, das war im Prinzip so der erste Ukrainer und das war lange vor dem Krieg. Das ist, wie gesagt, 11 Jahre her.
Also so eine Art Geschichte ist bei euch nicht, kommt nicht vor.
Ja, doch, es gab eine richtig krasse Geschichte. Habt ihr nicht... Familienmitglieder rausgeholt zum Kriegsbeginn?
Ja.
Mit Potapenko?
Mit Slava, ja.
Ach so, ja, okay.
Ja, sind sie mit dem Bus, du kannst es besser erzählen, mit dem Bus runtergefahren?
Mit dem Bus runtergefahren, da ging es auch noch darum, dass Jan, also sein Sohn, gerade operiert wurde, eine Sepsis hatte, also haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt und dann sind die Jungs an der Grenze gefahren und
ich muss mal ganz kurz meinen Kopf durchschütteln. Kann es sein, dass dein Sohn in der ersten mitspielt?
Ja.
Wusstest du das?
Ja, klar.
Okay. Das ist auch ein lustiges Thema. Wie ist denn da die Kommunikation? Also, spielt er da, weil du der sportliche Leiter bist, oder?
Ja, klar.
Oder?
Also, ich
komme aus der Randsport.
Also, ist die meine Volksacht so?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, also das,
ich wollte jetzt auch mal nur in deine Richtung auch noch
ein bisschen. Also, das ist ja immer so das Erstaunliche. Eigentlich ist es ja genau umgedreht. Also, ich bin in Dahlheim wegen meinem Sohn. Also nicht mein Sohn spielt in Dahlheim wegen mir, sondern ich bin in Dahlheim gelandet wegen meinem Sohn.
Mein Sohn hat nach Bitterfeld wechselt.
Richtig, wäre ich wahrscheinlich in Bitterfeld, dann wäre Michael Bart nicht hier. Ja. Ui.
Ich bin froh, dass wir noch eine amüsante Wendung hier vertragen heute.
Nein, weil der hat in Brena das Fußballspielen gelernt, also in der F-Jugend. Und irgendwann hat ihn dann im Prinzip Dahlheim abgeworben, oder mehr oder weniger, weil ich damals den Verantwortlichen, also Ralf Saalbach, kannte. Ich gesagt, Mensch, dein Junge, der spielt eigentlich so gut in Brena, der kann auch in Dahlheim Fußball spielen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bringe ich halt nach Dahlheim, weil ich habe ja dort nebenan gearbeitet, da war das für mich eigentlich relativ unkompliziert, sehr einfacher, dass ich das Training ihn hin und her fahren konnte. Ja, und so ist das dann halt. Dann stehst du da irgendwann neben dem Spielfeld ran und guckst zu und irgendwann sagte dann, sag mal, du hast doch mal Fußball gespielt, guck mal, wir brauchen einen Co-Trainer. Willst du nicht einen Co-Trainer mitmachen, der FU?
Ach, und so bist du dann reingegangen.
Und dann bist du halt der F, dann bist du der Co-Trainer, dann bist du der Cheftrainer und dann hieß es, Mensch, wir spielen heute jeden HFC im Pokal. Ich bin im Urlaub, kümmere dich mal bitte um Schiedsrichter, Presse, Fernsehen, Krankenwagen, Polizei und keine Ahnung was. Und dann stehst du auf einmal da und dann sagst du, und nächste Woche bin ich auch nicht da, dann müsste man nicht mal einen Trainer entlassen, kannst du den mal gleich entlassen. Ja, und so.
Kommt der bei euch auch öfter mal vor, oder?
Ja, nö, gar nicht so oft, weil das ist ja halt, das hängt ja auch damit zusammen, wie gesagt, du hast ja nicht nur deutsche Spieler und du musst halt natürlich auch mit jeder Nation klarkommen. Ja, und das ist, ob du nun einen Ukrainer hast, ob du nun einen Franzosen hast, ob du nun einen Deutschen hast, das ist nicht so einfach. Und das kann auch nicht mehr jede Generation, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber
bei deinem Sohn wird's doch richtig, du streichst ihm einfach das Taschengeld und dann macht er, was du willst, oder
ja,
nicht?
Ja, und so ist er natürlich.
Ja, oder du fragst deinen Sohn, welchen Trainer er haben möchte. Das wäre eigentlich viel einfacher.
Auf welcher Position er spielen möchte.
Aber so ist ja eigentlich, bin ich eigentlich durch ihn nach Dahlheim. Okay. Er hat es dadurch nicht einfacher, muss ich klipp und klar sagen. Ob das im Nachwuchs ist oder jetzt im Herrenbereich, weil dann hat man doch schon, ob das Nachwuchstrainer war, die natürlich immer beweisen wollten, dass sie eigentliche Sachen haben und nicht ich. Ist ja auch so als Trainer, aber die eigentlich auf meinen Jungs seinen Schultern ausgetragen haben, dass er dann eigentlich der Leidtragende war. Der hat es nicht so einfach. Also das kann man nicht anders sagen.
Und wenn er jetzt zum Beispiel diesen Podcast gesehen hat, den Sohn, das Gefühl hat, er hätte es leichter, wenn er in Bitterfeld spielt und dann dahin wechselt, enterbst du ihn dann, oder?
Also nach Bitterfeld würde er, glaube ich, nie wechseln. Also nicht jetzt, weil das ist ja...
Du nimmst mir das viel zu ernst, das hätte jetzt ein Lachen einfach so gereicht.
Nein, das sind Derbys, das ist ja so, das ist wie, ja, ich sag mal jetzt...
Nächstes Jahr nicht mehr.
Ja, aber er hat ja nun in ganzen Nachwuchs die Derbys ja. Das ist ja eben so, das ist ja dieser Charakter, was ja auch die Leute und die Zuschauer ja sehen wollen. Das muss man sagen, Mensch, wir machen mal eine Mannschaft. Aber das ist ja, letztendlich sind das ja die Spiele, ob das nun in der F-Jugend bis hin zur A-Jugend, sind das halt die interessantesten Spieler, wie in Sandersdorf, wie in Bitterfeld, wie wenn auch immer Spieler. Das macht halt natürlich den Jungs, das sind die Spiele, die im Prinzip, die von alleine laufen. Und deswegen steht da so auf der Karte zu sagen, so gerade im letzten Jahr, wo wir Abstieg spielen, sagen, Mensch, wo spiele ich denn, wenn wir absteigen? Was mache ich denn da? Zu welchem Verein soll ich denn da hingehen? Und wo spiele ich denn dort an der Stelle? Und ich bleibe im Dahlheim, ich gehe nirgends woanders hin. Da geht das denn gar nicht darum, sondern eher, so auf welche Sachen, was haben denn die für einen Platz, wo trainiere ich da, haben die Zuschauer. Was genau so, muss ich sagen, haben wir ja früher auch Fußball gespielt. Also ich bin ja nicht dorthin gerannt, wo es meiste Geld gab, sondern was haben die für Bedingungen, wie komme ich dorthin? Heute ist das natürlich alles ein bisschen anders. Heute will jeder eigentlich dort spielen, wo er den geringsten Aufwand hat und größte Sauerstoffflasche, ja. Und diese Kombination. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt,
Danny formuliert immer so, das Paket muss stimmen.
Genau. Ja, aber es wird der Aufwand. Also ich habe hier für diesen Sommer vielleicht, ich übertreibe jetzt 50 Spieler gesprochen. Ja, also ich musste halt mit ein paar mehr Spielern sprechen als Micha. Also zumindest mit 50. Und da ging es gar nicht ums Geld oder um sonst irgendwas, sondern da geht es wirklich um einfache Dinge, wo ich mir ja nicht Gedanken gemacht habe, wie komme ich zum Beispiel zum Training? Ja, wenn wenn ich kein Auto habe oder mit einem Auto, warum muss ich dreimal trainieren? Warum reicht nicht zweimal? Und eigentlich.
Hat er doch mit dir gesprochen.
Und eigentlich, naja, das ist.
Ich bin mit dem Brenner getroffen, ich bin vorbeigelaufen.
nicht mal so, ich habe schon 15 Uhr Feierabend und, dann eigentlich habe ich dann auch gar keine Lust, nochmal 18 Uhr zum Training zu gehen. Ja, und das ist schwierig heutzutage, wo ich sage, das ist, man hat denn wirklich so mit Sachen zu kämpfen, um einfach zu sagen, das hatte man halt früher nicht. Dazu kommt natürlich noch, wer früher in der Verbandsliga gespielt hat, oder dann hat Micha versucht, unsere Spieler rüber zu locken.
Das hat man schon recht.
Ich rede nur, jetzt hat man nicht nur mit der Verbandsliga zu tun, jetzt kommen die Landesliga und Landesklassen mit dazu. Das ist das Problem. Ich wollte jetzt nicht wegen mir, sondern nur einfach das im Prinzip wegen Wechseln in der Verbandsliga. Wenn ich natürlich als Verbandsligaspieler in der Verbandsliga gewechselt. Heute kommt leider der Kreis Oberliga angefangen, bis hin zur Landesklasse, bis hin zur Landesliga, weil die alle Bedarf haben an Spielern. Und die machen genau das Verkehrte. Die locken die Spieler halt nicht mit Training und nicht mit super Bedingungen, sondern eben mit irgendwelchen anderen Sachen, was aber leider nicht hilfreich ist für den deutschen Fußball und schon gar nicht für den Amateurfußball.
Bin ich komplett bei dir.
Eure Wahrnehmung? Ich versuche mal irgendwie jetzt hier eine Zusammenfassung zu machen. Also zwei Manager, / sportliche Leiter von zwei Vereinen, die den Verbandsliga-Auftakt am Freitag bestreiten werden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Micha, so introvertiert, dass selbst seine fußballerischen Glanztaten nirgends in der Recherche aufzutreiben sind. Das muss man erstmal schaffen. Ich war wirklich auf mehreren Portalen unterwegs. Ich habe sogar gefragt, hat der sportliche Leiter von Bitterfeld jemals irgendwo aktiv Fußball gespielt? Und die Antwort war, ich kann es dir nachher sogar zeigen, es gibt derzeit keine Anzeichen dafür. Das fand ich wirklich witzig. Auf der anderen Seite haben wir jemanden zu sitzen für Thalheim, der als Kabarettist oder Comedian hier und da auch durchgehen könnte. Und so ist, glaube ich, hier eine amüsante, teilweise sehr beeindruckende, inspirierende und auch nachdenklich stimmende Podcast-Folge zusammengekommen. Mit vielen Inhalten. Inhaltlich war, wenn ihr zumindest bei dir gesprochen habt, alles richtig stark. wir beide müssen. Und ansonsten, ich glaube, man hat einfach hoffentlich jetzt noch ein bisschen mehr Lust gekriegt, zu diesem Spiel hinzugehen. Ich glaube,
18:15.
Sehr interessante Anschlusszeit, 18:15 Uhr.
Kommt alle nach Thalheim.
Lass es uns wie den Tatort sonntags machen, nur 2 Stunden früher.
Ist ja komplett logisch.
Weil 20:15 wäre zu einfach.
Ja, Mich hat es gerade gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz und wir freuen uns einfach auf ein schönes Spiel, auf ein tolles Event mit einem verdienten Sieger.
Ja, dank ihr beiden. Verlinkt das mal so ein bisschen und uns ist ja schon die Idee gekommen, dass wir für diesen Bereich auch mal so einen Zirkel ziehen müssen, so ähnlich wie wir das mit der Harz-Folge gemacht haben. Und dann müssen wir mal sehen, wen man außer euch beiden noch als gute Protagonisten bekommen kann, die dann mal eine Folge über diese Region machen.
So jemand aus Brena könnte ich mir vorstellen, ganz gut.
Ja.
Dann vielleicht Gräfenhainichen.
Ja. Schauen wir mal. Ja. Bye, bye. Ach so, ich muss hier drauf drücken. Ja.
Wenn ich
kann, drück mal auf den Knopf richtig doll drauf.
Den
Satz auf Grün soll ich
machen.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.